Herzlich willkommen bei unserem Podcast Echte Puppen. Wir sind bei Folge 27, eine sehr spannende Folge, das weiß ich jetzt schon. Okay. Und zwar, sie heißt Träume, der Stoff, aus dem die Puppen sind. Und wir, das sind Maria von Mariengold und ich, Laura Erzeg-Simon von 1000 Rehe. Ja, es ist noch Januar, ihr werdet das erst im Februar hören. Wir wünschen euch alles, alles Gute zu diesem neuen Jahr und dass eure Träume in Erfüllung gehen. Also die Träume, die ihr wollt, dass sie in Erfüllung gehen. Nicht alle. Es müssen nicht alle in Erfüllung gehen. Ja,
das ist ein schöner Wunsch. Aber von mir auch herzlich willkommen und alles Liebe für das neue Jahr. Gesundheit, Wohlbefinden, Kreativität, viele schöne, erfreuliche, erheiternde Momente. Ja, wie heute ist der 29. Januar.
Ja.
Wir haben schon fast den ganzen Januar geschafft und Laura und ich haben uns mal Anfang des Monats schon mal ohne Mikrofon getroffen und einen Kaffee getrunken auswärts. Das machen wir ganz selten,
dass
wir mal irgendwo anders sitzen. Und da haben wir, glaube ich, auch, ja, da war auch ein bisschen, ja, wo geht's hin im neuen Jahr mit dem Podcast, haben wir mal so eine kleine Strategiebesprechung gemacht, wenn man das so nennen kann. Und das ist ja vielleicht auch ein Thema, das viele aus dem Januar und aus dem Jahresbeginn kennen. Und jetzt ist der Januar rum. Und Laura, wie war denn der erste Monat für dich?
Lustigerweise ist für mich der Januar immer der längste Monat im Jahr.
Oh ja, es ist ein sehr langer Monat.
Fast langsam schon mein Lieblingsjanuar, Monat,
ah, okay.
Weil es so still ist. Oder ich denke immer, er wäre still. Er war jetzt überhaupt nicht still. Und trotzdem habe ich gesagt, ich mache Winterschlaf. Auf jeden Fall auf Social Media habe ich Winterschlaf gemacht. Das hat unglaublich gut getan. Auch wenn mir die Follower total weggeputzt sind. Die sind mir scheißegal, muss mal so gesagt werden.
Ja.
Und ich habe lustigerweise, als ich jetzt in meinen Kalender guckte, gedacht, ach, wir sehen uns ja jetzt zum Kaffee trinken. Und dann habe ich gesehen, nein, Quatsch. Das haben wir ja schon gemacht.
Warst du ein bisschen in der Zeitspur verrutscht?
Ich war völlig verrutscht.
Okay.
Es ist ja schon Ende. Wir treffen uns ja schon zum Aufnehmen.
Ja, es wird wieder ernst.
So viel zum Januar.
Es geht wieder los.
Wie war deiner?
Arbeitsreich, super intensiv, also vor allen Dingen in privater Hinsicht. Also da waren ein paar Knallerthemen drin, die habe ich nicht kommen sehen. Und die haben sich noch mit dem Arbeitsreichtum vermischt. Und ich muss sagen, das war kein Lieblingsmonat. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich konnte keinen Winterschlaf machen. Es hat sich, was ich mir vorgestellt habe für den Januar, das hat nicht funktioniert. Also ich wollte auch kürzer treten und ich wollte mich irgendwie ausruhen und ich wollte die Natur genießen. Ich hatte auf Schnee gehofft. Aber es war sehr intensiv, sehr kraftraubend auch und bin jetzt urlaubsreif und tatsächlich war ich in 3 Tagen auch in den Urlaub, eine kurze Ostseewoche. ich wünsche mir, dass sich da vielleicht das ein oder andere Zeitfensterchen zur Erholung auftut und ich da vielleicht dann auch was nachholen kann. Aber ja, es war ein wilder, intensiver, fordernder Monat.
Also bin gespannt, wie es Jahr weitergeht. Ne?
Ja, da bin ich wirklich gespannt.
Also intensiv war es bei mir auch, aber eben trotz, also allein zu sagen, ich mache Winterschlaf und ich mache auf Social Media nichts oder kaum was.
Das war schon eine Entlastung gewesen.
Das habe ich gemerkt, das war eine riesige Entlastung.
Das kann ich verstehen. Ja, das Thema hast du ja schon so angesprochen und da liegt es auf der Hand, dass ich dich mal frage, was erträumst du dir denn für dieses Jahr? Also sei es jetzt in gesellschaftlicher, privater Arbeitsebene, gibt es irgendwas, was dir da einfällt, was so dein Wunsch ist, dein wichtigster Wunsch für dieses Jahr?
Also gesellschaftlich würde ich mir natürlich am allerwichtigsten Frieden wünschen.
Ja.
Frieden, Frieden, Frieden.
Da werden dir alle zustimmen.
Ja. Ich glaube auch, da werde ich keine Gegner haben bei diesem Wunsch. Privat hatte ich auch so das Gefühl, habe ich mir eigentlich schon von Weihnachten ab so Ruhe gewünscht, Ruhe und Einkehr, war überhaupt nicht der Fall und überhaupt ist das bisher alles immer ganz anders gekommen, aber finde ich auch spannend, weil ich gehe dann einfach, ich habe gemerkt, okay, das ist wohl das Jahr, wo ich einfach mitgehen muss und bloß nicht irgendwelche Wünsche haben sollte. Bin gespannt, wie es wird.
Also schön mit dem Flow gehen, Ach, das hatten wir genau vor einem Jahr, das Thema.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich mein ganzes Leben.
Ja, das ist immer ein guter, glaube ich, ein guter Rat, ne? Mitgehen mit allen Herausforderungen und Themen, die sich so auftun. Aber ich habe jetzt bei dir auch Ruhe rausgehört.
Ja, ja.
Kenne dich auch gut genug, um zu wissen, dass das ein Thema ist.
Und deswegen mache ich auch kaum Puppenkurse dieses Jahr. Das ist wirklich.
Da hast du schon auch die Weichen wissen gestellt letztes Jahr. Ne? Hast du schon vorgesorgt, das ist gut. Bei mir ist es ein ähnliches Thema. Also ich habe auch darüber nachgedacht, was so meine Wünsche, Träume für dieses Jahr sind. Und irgendwie ist mir das Thema Langsamkeit jetzt immer wieder gekommen.
Also
ich
habe auch schön.
Ja. Irgendwie, ich habe das Gefühl, das Leben, das rast so schnell und eine Woche vergeht irgendwie wie ein Blinzeln gefühlt. Und ich habe irgendwie den Wunsch, irgendwie langsamer zu werden und wieder mehr wahrzunehmen. Ja, diese Schnelligkeit führt ja eigentlich dazu, dass man eigentlich nur so durchrauscht.
Ja.
Und ich wünsche mir irgendwie, ja, wieder ein bisschen mehr präsent zu sein und habe für mich da ein schönes, ja, ich habe jetzt wieder mit dem Schreiben intensiver angefangen und ich merke, im Schreiben kann man die Zeit anhalten.
Ja.
Und das ist was ich mir für dieses Jahr wünsche oder dass, ja, da wieder mehr eine Schreibpraxis für mich zu etablieren, um, ja, mehr in Verbindung mit mir selber zu sein und mit dem, was so um mich herum passiert. Und das ist für mich auch verbunden mit weniger Social Media. Also eigentlich ähnlich wie du sagst, ich habe keine bewusste Pause gemacht, nur über die Feiertage natürlich. Aber ich bin absolut müde, Social Media müde. Ich merke auch jetzt durch die politischen Ereignisse in den USA gibt es natürlich auch es gibt gerade eine Tendenz, sich von diesen Netzwerken zu distanzieren, das spüre ich für mich auch, dass ich da eigentlich, also ich rede jetzt von Instagram, das ist ja das einzige Netzwerk, was ich aktiv nutze, dass den Impuls spüre ich auch ganz stark und das ist für mich ein Ziel dieses Jahr, das kann man auch gut mit dem Schreiben vielleicht sogar verbinden, da für mich eine neue Form zu finden für mein Marketing, für die Verbindung zu meiner Community, zu meinen Kundinnen und ich glaube, da wird es weggehen von diesen Social Media Bites, sage ich mal, diesen Snacks, die man den Leuten so zur Verfügung stellt, in mühevoller Arbeit hochgeladen und geteilt und dann ist das auch sofort im Grunde, verschwindet das ja im Feed der Leute und davon möchte ich weg. Also wenn mir das dieses Jahr gelingt, wie auch immer, ich habe da schon eine Idee, aber das wäre jetzt so ein Wunsch, so ein bisschen die Pause oder ein bisschen den Geschwindigkeitsregler runterzudrehen und mich davon ein bisschen wegzubewegen. Ja, ihr habt es schon gehört, passend zum Beginn des neuen Jahres wollen wir heute über das Thema Träume sprechen. Und der Januar ist eine sehr gute Zeit zum Träumen. Ich glaube, so sind wir auch auf das Thema gekommen. Mhm. So genau weiß ich es nämlich gar nicht mehr. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auch gefragt, was machen wir hier eigentlich? Was ist das für ein Thema?
Ich weiß auch nicht, wie wir da hingekommen sind, aber wir sind da hingekommen. Und es ist auch ein ganz wichtiges Thema schon immer wieder bei mir im Leben. Und
genau, es ist ja auch ein Thema, das uns Nacht für Nacht beschäftigt.
Absolut.
Und auch Tag für Tag. Und es ist trotzdem ein schwer greifbares Thema. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der Einstieg, dass wir doch eine gute Zeit jetzt für das Thema gewählt haben und dass der Einstieg über die Monatsenergiequalität eigentlich ganz gut gelingt, denn jetzt im Januar liegt das neue Jahr ja noch wie ein frisches weißes Blatt vor uns und alles scheint möglich. Es ist Winter, die Natur ist blass und kahl und das Leben hat sich so wie in sich selbst zurückgezogen, um sich aus dem Inneren heraus zu erneuern. Tief verborgen im scheinbaren Stillstand finden Prozesse der Heilung und Erneuerung statt. Diese Prozesse sind von außen nicht sichtbar, sondern sie vollziehen sich auf der energetischen Ebene Jahr für Jahr seit vielen Jahrtausenden wie so ein ewiger Kreislauf und eigentlich auch das Wunder des Lebens. Ich finde, das spürt man im Januar so ganz doll. Ne?
Ja.
Es fühlt sich irgendwie so leblos und scheinbar tot an, aber wir wissen,
aber ich finde
es rumort im Inneren.
Total. Und ich finde, seit ein paar Tagen, ich saß neulich in der Bushaltestelle und Sonne schien so auf mich, entspannter, überhaupt nicht romantisch, aber letztlich hatte ich das Gefühl, wow, das Leben kommt wieder nach oben.
Es prickelt schon.
Es ist Frühling. Mhm. Und auch wenn man ganz genau an die Pflanzen schaut, kommt schon klein. Ja. Die ersten Frühblühe, die Knospen schwellen schon an.
Das also, finde ich auch seit ein paar Tagen.
Imbolc, Maria Lichtmess ist schon schwer am Anklopfen. Nächste Woche, ne?
Genau, aber trotzdem ist die Qualität noch auf Stille, Rückzug, Besinnung. Und alles Leben auf der Erde, also ob jetzt die Bäume, die Pflanzen, die Tiere oder die Menschen, braucht regelmäßig diese Rückbindung zum Ort seines Ursprungs, um wieder so in die Verbindung mit der geistigen Welt zu kommen und darin Heilung und Entwicklung zu finden. Erneuerung findet immer zuerst im Inneren statt, um dann langsam nach außen zu treten und sichtbar zu werden, wie ein Traum der Wirklichkeit wird. Und im Winter dürfen natürlich auch wir Menschen still sein, nach innen gehen, uns selbst spüren, ausruhen, neue Kräfte sammeln, schlafen, träumen, um die künftige Richtung unseres Weges zu erkunden. Und das ist ja auch, was wir beide und vielleicht auch unsere Hörerin uns intuitiv vorgenommen haben. Wir haben ja gespürt, jetzt ist die Zeit. Und dann kommt der Alltag und man findet vielleicht nur klitzekleine Nischen für diesen Rückzug. Ja, mit dieser Folge wollen wir euch einladen, wenn es euch irgendwie möglich ist, ein wenig langsamer zu machen, euch Zeit für euch selbst zu nehmen, genüsslich auszuruhen und euren Träumen zu lauschen. Also wir wollen heute über Traum und Wirklichkeit sprechen, über guten Schlaf und gutes Träumen und wie wir die Kraft der Träume nutzen können für unsere persönliche Entwicklung und auch zum Puppenmachen. So wie immer fangen wir mal so ein bisschen auf der Wortebene an. Das Wort Traum hat zwei Bedeutungen. Ich habe das mal wieder im Lexikon nachgeschlagen.
Wunderbar.
Das ist ja mein liebster Begleiter. Ich finde das, man benutzt Worte so im Alltag und sicher auch immer in der richtigen Bedeutung, aber ich finde es auch ganz spannend, da nochmal reinzugucken, was sagen wir dann eigentlich oder was meinen wir dann eigentlich. Und das Wort Traum hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist echt so die, würde ich sagen, jetzt so die geläufigste, also im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen. Es ist das psychische Erleben während des Schlafes und eine besondere Form des Bewusstseins mit reduzierter Kontrolle über Inhalt, Bilder und Aktivierung des Gedächtnisses. Das würde ich jetzt sagen, ist der Schlaftraum.
Ja.
Also das, was wir so im Schlaf tun oder beim Mittagsnickerchen oder wenn wir mal so kurz in der Sonne wegdissen, wobei da wahrscheinlich eher nicht. Und die zweite Bedeutung ist, haben wir auch schon hier so ein bisschen anklingen lassen, ist der sehnliche, unerfüllte Wunsch, was ich als Wachtraum jetzt mal im Folgenden bezeichnen würde, einfach weil wir vielleicht den Unterschied jetzt weiterhin auch ab und zu mal machen werden. Ja. Und jetzt im Folgenden, was ich jetzt vorbereitet habe, sprechen wir erstmal ein bisschen ausführlicher über den Schlaftraum, also den unbewussten Traum. Genau. Und da kann man, also das Wichtigste, was ich dazu zu sagen finde, ist, dass unsere Träume immer einen starken Bezug zu unserem Wachleben haben. Also dass wir in unseren Träumen verarbeiten, was uns im Alltag beschäftigt und dass wir träumend unsere Gefühle ordnen und neue Informationen mit bereits Geschehenem verknüpfen. Gleichzeitig können wir aber auch von Dingen träumen, die wir noch nie erlebt haben und die scheinbar noch oder die scheinbar nichts mit unserem wirklichen Leben zu tun haben. Und daran sieht man jetzt, dass es eine Unterscheidung gibt, offensichtlich, zwischen der realen Welt, die wir im Wachzustand bei vollem Bewusstsein wahrnehmen, und der Traumwelt, die nicht real ist und die wir in einem anderen, unkontrollierten Bewusstseinszustand erleben. Und da sind mir dann noch so andere Gegensatzpaare eingefallen, die aus dem Wissen in die Richtung gehen. Vielleicht fällt dir noch mehr ein, also das Diesseits und das Jenseits. Also so, es wäre die Wirklichkeit das Diesseits und das, was wir da im Traum machen. Vielleicht das schon das Jenseits, also eine Art von Jenseits. Ja. Dann die vertraute Welt und die Anderswelt. Vertraute Welt, das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber den Begriff Anderswelt gibt es ja.
Ja, so ein schönes Gegensatzpaar zur Anderswelt, die vertraute Welt.
Ja, und natürlich das Bewusste und das Unbewusste.
Ja.
Und und dann habe ich mal geguckt, wenn wir so Gegensatzpaare aufmachen, was ist eigentlich das Gegenteil von Wirklichkeit? Und da habe ich super viele Gegenteile gefunden. Ich habe jetzt nur ein paar aufgeschrieben. Also ein Gegenteil von Wirklichkeit ist Fantasie, Traumwelt, Fiktion, Illusion, Täuschung, Schein, Unwahrheit, Utopie und so weiter. Es gab noch mindestens noch mal so viele. Und ja, ich habe
die Unwirklichkeit.
Die Unwirklichkeit. Ich glaube, Lüge stand noch in der Lüge, Täuschung. Ach nee, Täuschung steht hier sogar. Ja. Also das waren unfassbar viele Worte und ich habe dann länger vor dieser Liste gesessen und das mal so in Bezug gesetzt und dachte, ja, das stimmt alles. Also es stimmt einfach alles. Und ja, ich habe einfach gestaunt, wie viele Gegenteile es von Wirklichkeit gibt und dass das scheinbar auch etwas ist, das uns stark beschäftigt. Sonst hätten wir nicht so viele Wörter dafür. Ja, und dann sind mir ganz viele Fragen gekommen und ich habe, ja, Laura und ich haben jetzt im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen überlegt und uns ausgetauscht und wir stellen die Fragen jetzt einfach mal in den Raum. Das ist nichts, was wir heute beantworten können, also wir werden es vielleicht versuchen, aber die wollen wir euch einfach mitgeben. Also wenn wir, was sind so Fragen, die in der Beschäftigung mit Träumen und der sogenannten Wirklichkeit auftreten können? Also, wenn die reale Welt die Wirklichkeit und die Wahrheit ist, was sind dann eigentlich Träume? Können Träume auch wirklich und wahr sein? Wie sind die reale Welt und die Welt der Träume miteinander verbunden? Und wenn die Realität uns zu Träumen beeinflusst, geht es auch andersherum? Können unsere Träume auch Einfluss auf unsere Realität haben? Das sind sicher alles Fragen, die du dir schon mal gestellt hast, die deine Kinder oder unsere Kinder uns stellen und Fragen, die einen so ein Leben lang auch beschäftigen können, gerade wenn man sehr intensive Träume hat. Und ja, ich musste da natürlich auch an dich denken und deinen schamanischen Weg und habe gedacht, es ist vielleicht eine schöne Stelle, über den Schamanismus zu sprechen und Träume im Schamanismus. Vielleicht finden sich da Antworten. Also was sind Träume aus schamanischer Sicht?
Ja, das ist eine riesige Frage, die ich natürlich nicht also Träume sind ein ganz zentraler Punkt im Schamanismus. Und als ich so anfange, mich damit zu beschäftigen, wie war der Überschrift? Irgendwann ging es, die Welt in die Wirklichkeit träumen oder Schamanen sind Träumer. Und ich dachte erst, was soll denn das? Weil bei uns ist ja ein Träumer jemand, der so
negativ
nichts zustande bringt. Und bei vielen Indigenen ist es genau andersrum. Du bringst mit deinen Träumen die Wirklichkeit ins Dasein. Und das fand ich eine ganz schöne Sicht auf Träume. Und überhaupt, ich liebe es ja immer, wenn so Glaubenssätze von mir plötzlich so umgestülpt werden und meine Welt sich so wie so plopp wieder so ein Fenster aufgeht. Und das ist da auch passiert, wenn sich es immer weiter erweitert. Und dann, ich habe gerade ein ganz spannendes Buch, das können wir nachher auch verlinken, von Robert Moss. Und da steht drin, dass dass eine indigene Gruppe aus Venezuela, da bedeutet das Wort Traum, bedeutet Reise der Seele.
Schön, kann ich.
Ne? Also damit ist alles gesagt.
Damit ist wirklich, aber wir lassen trotzdem noch weiter.
Oder Carl Gustav Jung hat sich ja auch ganz viel damit, eben mit der Bedeutung von den Träumen beschäftigt und diesem Unterbewusstsein. Und, warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Jetzt träume ich gerade auf andere Art
und Weise dich weg.
Genau, aus schamanischer Sicht. Entschuldigung, ein bisschen Kloß im Hals. Zum Beispiel bei den Kogi, noch ein Buch, was wir verlinken sollten. Die erzählen sich ja morgens als allererstes ihre Träume. Ganz wichtig. Und das findest du in ganz, ganz vielen indigenen Kulturen. Gehört es mit zur täglichen Hygiene, wahrscheinlich fast wie Zähneputzen, sich morgens seine Träume zu erzählen.
Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Und dadurch herauszufinden, was im jeweiligen Inneren los ist und auch was in der Gemeinschaft los ist. Ne? Dadurch kriegst du eine andere Verbindung und kannst auch sehen, was der Schamane so sagt, okay, jetzt müssen wir mal wieder hier irgendwie einen ekstatischen Tanz machen, damit gewisse Aggressionen abgebaut werden, wenn alle so solche Träume haben.
Ja, zum dass Beispiel, man dann auch darauf reagiert.
Genau. Und das ist ganz wichtige Hinweise sind, die Träume. Und aus historischer Sicht, wo habe ich denn das hier, habe ich das stehen? Genau, gibt es drei Bedeutungen der Träume. Einmal, also natürlich, es gibt den klassischen Verarbeitungstraum, mhm. ne? Mhm. Verarbeitet, was passiert ist. Dann gibt es die Träume, die Zukunft voraussagen können. Mhm. Mhm. Dann gibt es die Träume, in denen wir was über unsere Gesundheit erfahren können und auch gleichzeitig die Medizin, die wir vielleicht brauchen, mhm. um zu heilen. Und dann gibt es die Träume, in denen wir, ja, nennen wir es die göttliche Quelle, die mhm. Uressenz, in der wir ihr begegnen können und neues Wissen erlangen können.
Spannend. Spannend. Kennst ne? du diese, hast du alle von dieser Art Traum schon Träume gehabt? Oder würdest du sagen, du bist auch mehr auf dieser ersten Ebene, was du gerade gesagt hast, die Verarbeitungsträume?
Also natürlich, das Große sind die Verarbeitungsträume. Diese Gesundheitsträume kann ich mich jetzt nicht erinnern. Diese Wissensträume da selten, aber mhm. ist schon passiert. Oder auch,
dass du eine Antwort bekommen hast. Genau, und dann wäre jetzt noch meine Frage, die kam mir auch gerade. Braucht es, um einen, ich sag mal, prophetischen Traum oder einen Antworttraum zu bekommen, auch eine Absicht, wenn du ins Bett gehst, dass du dich mit deinem Anliegen zum Beispiel verbindest und sagst, bitte schick mir heute Nacht einen Hinweis, wie ich meine Erkrankung heilen kann oder wie ich
das, kann das ich,
und das und das.
Das ist wahrscheinlich natürlich hilfreich, das kann ich machen, ne? Also das rate ich jedem. Mm. Wenn ihr Fragen habt, die ihr euch nicht beantworten könnt, genau mm. mit diesen Bitte um Antwort einschlafen. Aber es kann auch, also als ich diesen Traum hatte, das ist passiert einfach, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet.
Kam wie aus dem Nichts
genau,
quasi.
Genau, das... Mm. Oder auch luzides Träumen ist ja ein unglaublich spannendes Feld. Ne? Das war so ein luzider Traum. Genau. Mhm. Und genau, bei den Träumen, die Zukunft voraussagen, muss man immer noch dazu sagen, die, solche oder auch dann Wahrsagen, was weiß ich was. Ne? Da gibt es, das ist ja immer so ein schwerer Grat, wo was stimmt, wo wird es dann wirklich sehr wild in der Fantasie, muss man immer auch bei den Zukunftsträumen, das sind immer Möglichkeiten. Mhm. Also du hast immer die Möglichkeit, die Zukunft zu verändern. Das ist nie, so muss das sein.
Ja, ja, das, genau. Und ich, was ich so spannend an dem Thema finde, ist, dass ich, ja, es auch eine Glaubensfrage ist. Also ihr glaubt, also dass ich bin natürlich so mein Stand, Wissensstand, Erfahrungsstand, wir können nur etwas träumen, was schon Teil von uns ist, also eine Erfahrung, die wir schon gemacht haben, was irgendwie in uns veranlagt ist, sage ich mal. Und ich glaube, dass auch so, dass wir so viel wissen und so viel mitbringen, dass wir auf alle möglichen Fragen, die wir zu uns in unserem Leben, unserer Gesundheit, zu unserer Zukunft haben, die Antwort irgendwie in uns haben und die wir über einen Traum auch hervorholen können.
Ja.
Und was du jetzt ja noch beschrieben hast mit dem prophetischen Traum, da wäre ja die Voraussetzung, dass es auch eine Anbindung an eine, ich sag mal so, göttliche Quelle gibt.
Ja.
Das ist sicher was, was nicht in jeder Manns, jeder Fraus Realität so ist.
Ja, ja, ja.
Und wo ich mir auch vorstellen könnte, wenn du diese Verbindung stärkst, auch in deinem Wachleben, dass du vielleicht in deinen Träumen dann wirklich an Informationen kommst, die vielleicht nicht aus deiner Quelle, ja. sag ich mal, sondern aus der höheren Quelle kommen. Also ist beides, ne? Also so...
Also in der... Aus schamanischer Sicht gibt es ja diesen tollen Satz, alles ist eins.
Ja.
Und das, genau. Das finde ich, ist so ein großer Satz. Mhm. Und
das macht sich dann auch in den Träumen bemerkbar.
Und dann, wir, also, oder auch wenn wir von unseren Ahnen sprechen, es sind ja nicht nur unsere menschlichen Ahnen. Mutter Erde, Pflanzen, Tiere, alles Steine sind unsere Ahnen, wir sind ihre Ahnen. Es ist alles miteinander verbunden und deswegen besteht ja eigentlich gar nicht diese Trennung von das, was ich weiß und was eine göttliche Quelle ist, sondern es ist alles in einem und dann stimmt aber wieder das, was du sagst, wir können nur das träumen, was in uns ist
oder
ist ja alles in uns.
Oder uns das dann, wenn wir den Traum deuten, ich würde sagen, es fließt dann auch stark in unsere Deutung mit ein, ob wir es zulassen zu sagen, diese Information, ich vertraue darauf, dass diese Information jetzt zu mir gekommen ist, weil sie irgendwas mit mir zu tun hat.
Ja.
Oder zu sagen, das ist, also was ich hier geträumt habe, ist totaler Quatsch. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. So, das ist totale Spinnerei. Also das denke ich, je offener man ist und je angebunden, hätte ich gerade deinen Mann da unten auf der Straße.
Ach, der gelbe kommt Mütze. Ja, ja, gelbe Mütze, der kommt vom Kaffeetrinken zurück.
Also je offener wir uns machen und je mehr Verbindung wir zulassen mit allem,
ja,
je mehr wir diese Verbundenheit in uns erleben und spüren und erlauben, desto reicher ist wahrscheinlich das, was wir aus unseren Träumen herausziehen. Weil reiche Träume haben wir garantiert alle.
Absolut,
so, ne?
Absolut.
Es ist ja am Ende, oder für viele Menschen ist wahrscheinlich auch ausschlaggebend, was mache ich jetzt damit?
Ne? Ja.
Wie deute ich das? Da kommen wir auch später nochmal hin zu dem Thema. Aber das ist ein Spiegel auch aller unserer Glaubenssätze natürlich und wie wir, in welchem Verbundenheitsgrad wir mit dem Rest der Welt stehen und was da an Informationen dann auch fließen darf. Ne?
Und was ich beobachtet habe, ich habe phasenweise in meinem Leben, dass ich dann meine Träume wieder genau beobachte und aufschreibe, dann lasse ich das wieder so schluren. Aber wenn ich das wirklich mache, merke ich auch ganz, also ich kann mir die Träume viel besser merken und ich merke ganz schnell, Verarbeitungstraum, das und das von gestern, Verarbeitungstraum.
Kenn ich auch,
und dann, da ist jetzt was spannend, ne? Und das ist einfach so eine, ja, das kann man üben, das kann jeder für sich am besten üben und merken, was für eine Sorte Traum war das jetzt?
Und vielleicht doch mal stehen lassen, ne? Also weil wenn es ein Zukunftstraum ist, können wir vielleicht doch erst in 6 bis 8 Wochen oder auch erst in 2 Jahren wissen, was war das?
Ja.
Ne? Was kam da für eine Botschaft aus meinem Inneren?
Mhm. Und das ist zum Schlafdienst, das kommt noch später, weil ich habe mir diesmal auch was aufgeschrieben.
Laura, das ist nicht nur diesmal, ich finde, du schreibst dir jedes Mal was auf.
Ja, nur mal
ein bisschen. Dein Zettel ist mal ein bisschen kleiner als meiner.
Meistens bin ich dann doch so spontan.
Du bist innerlich beschrieben.
Das hast du schön gesagt, ich bin innerlich beschrieben. Ich wollte noch kurz zu diesem Robert Moss noch weiter sagen. Der hat eine ganz spannende Technik entwickelt, schamanische Technik. Ich glaube, er kommt aus Psychologie und Schamanismus, so eine Kreuzung. Und zwar spricht er von bewussten Träumen. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Er meint jetzt nicht das luzide Träumen, sondern er hat erlebt, er hat das über ganz viele Jahre praktiziert mit Gruppen und Einzelsitzungen, dass die Träume sind Portale auch in gewisse zu gewissen Heilwegen oder zu gewissen Antworten.
Mhm.
Und wenn du jetzt einen Traum gehabt hast, der dich irgendwie nicht loslässt, oder er spricht auch von Menschen, die seit 30 Jahren sich nicht erinnern können an ihre Träume, und dann nehmen die einen Traum aus der Kindheit, wo sie sich noch erinnern, und dann legst du dich hin, manchmal macht man es auch als ganze Gruppe, du teilst deinen Traum und dann wird getrommelt und dann gehst du bewusst, wie in der schamanischen Reise, gehst du in diesen Traum zurück und kannst dann weiter in diesem Traum forschen, Fragen stellen, wohin gehen, was passiert. Und das muss irre sein.
Das wird schamanisch begleitet.
Genau, durch eine Trommelreise. Also es wird getrommelt und du liegst dann da, Augen zu. Und das kannst du eben als Einzelprozess machen. Oder du teilst das mit der ganzen Gruppe und die ganze Gruppe geht mit dir auf Reise.
Mhm.
Und danach teilen dann die einzelnen Leute, was sie erlebt
haben.
Für dich eben, für dich und deinen Traum und deinen Weg. Und das finde ich eine super spannende Sache.
Total. Und das setzt voraus, dass man seine Träume sehr ernst nimmt.
Also, absolut. Ja,
dass man sagt, das ist was Wichtiges.
Absolut.
Ja, das ist eine wichtige Information, ein wichtiger Hinweis für mein Leben, was ich da geträumt habe, was ich nachts scheinbar kreiere.
Ja.
Und dann zu sagen, ich gehe da noch mal rein und ich hake das nicht ab, sondern ich nehme mir die Zeit, mich dem noch mal zuzuwenden, vielleicht sogar in einer Gruppe und sich auch zu öffnen. Ich meine, es ist super persönlich.
Ja, und das ist aber auch das Heilsame, ne?
Ja.
Dieses Öffnen in einem geschützten Raum vor anderen, das ist ja schon ein riesiger Heilungsschritt. Und
das Schwarmwissen dann, ne?
Also
vielleicht Symbole gemeinsam zu deuten, Antworten zu finden.
Ja.
Ja, das stelle ich mir auch sehr bereichernd vor.
Und unsere Träume sind essentiell wichtig für uns. Und ich merke immer mehr, wir sollten Wissenschaft und neue Forschung, Philosophie ist alles super wichtig, hat seinen Platz, aber es wird manchmal, finde ich, überbewertet. Wir sollten noch mal mehr zurück zu Mythen und dem Wissen, was wirklich gewisse indigene Gruppen oder auch unsere Vorfahren hatten, weil da liegt so viel Wahrheit drin. Und die Träume, und da können wir Jung tausendmal danken, dass er das wieder in unsere Welt gebracht hat, sich mit Träumen überhaupt zu beschäftigen, ne? Weil das eine essentielle Quelle für uns ist, die Träume.
Das ist eine ganz, ist eigentlich, ja, ist eine sehr wichtige, kraftvolle Quelle und sie steht uns jede Nacht zur Verfügung.
Jede Nacht, jeder hat sie.
Jeder hat sie.
Oder wenn er sie nicht hat, dann ist es aber auch ein großes Zeichen. Und es ist auch nicht immer schlimm, nicht zu träumen. Es ist auch mal gut, nicht zu träumen. Also nicht sich zu erinnern an seine Träume. Träume tun wir ja immer.
Ja. Ich gehe mal weiter. Du wirst dich immer wieder einbringen mit deinen Notizen und mit deinen Ideen. Wenn wir über das Träumen sprechen, müssen wir auch über das Thema Schlaf sprechen. Haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Denn Schlaf und Träumen gehört natürlich zusammen, zumindest wenn wir jetzt über diese Schlafträume sprechen. Und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil das Thema Schlaf ja in unserer modernen Zeit auch ein problembehaftetes ist. Und ich habe da auch viele Jahre mit zu tun gehabt, hat sich sehr stark verbessert. Aber ich habe das Gefühl, wir können da jetzt vielleicht noch mal die ein oder andere Information und Erfahrung teilen, was das Thema gut Schlaf und gut Träumen angeht. Also gesunder Schlaf, da sind wir uns sicher alle einig, ist die Grundlage für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Wenn wir gut schlafen, fühlen wir uns besser, haben mehr Energie und Motivation für Bewegung und gute Ernährung und sind auch kreativer. Guter Schlaf stärkt das Immunsystem, reguliert den Stoffwechsel, steigert die Leistungsfähigkeit und macht uns zu empathischen und liebevollen Menschen.
Oh, da muss ich ganz kurz einwenden.
Ja? Sag.
An alle Mütter von jungen Kindern. Oh. Ich erinnere mich gerade zurück.
Ja, stimmt. Das,
seid gnädig
mit es euch. Kommt, es kommt wieder.
Ich erinnere mich so an diese Zeit, als man nicht schlafen konnte. Ich bin zu so einer Furie geworden.
Eine empathisch und liebevolle Furie, würde ich sagen.
Teilweise nicht, aber da habe ich so deutlich gemerkt, was Schlafentzug machen kann.
Das ist interessant, dass du das einwirfst. So, du hast recht, das ist wahrscheinlich der größte Schlafknick, den zumindest Frauen in ihrem Leben erleben.
Ja, also bisher war das, weil ich bin eine Superschläferin, aber das hat mich,
und hat dich völlig gebracht. Aus deiner Mitte gebracht. Ne?
Völlig, völlig.
Also mich auch, ich erinnere mich auch, ich habe auch lange nachts gestillt und genau.
Also wollte ich nur kurz als große Verbeugung an alle.
Ich finde das, es ist schön, dass du das gesagt hast, weil es gibt eben Phasen im Leben, so sehr man sich das wünschen kann oder und so wichtig das auch ist, es gibt Phasen im Leben über Jahre teilweise, wo du nicht gut schläfst.
Ja.
Und trotzdem lebst du weiter.
Ja.
Du stirbst nicht daran.
Ja.
So. Ja, und auch wenn viele Menschen in der heutigen Zeit unter teilweise gravierenden Schlafschwierigkeiten leiden, gilt, grundsätzlich können wir alle gut schlafen und der Körper weiß, wie es geht. Also, und ich habe jetzt einmal so ein paar Ideen, Wissen, was man einem hat oder auch sich anlesen kann, zusammengesammelt, was können wir für einen ruhigen und erholsamen Schlaf tun? Ich habe jetzt hier einfach die Hoffnung, dass vielleicht das eine oder andere für euch dabei ist, was ihr umsetzen wollt, was ihr ausprobieren wollt. Oder vielleicht seht ihr euch auch einfach darin bestätigt, dass ihr da schon viel richtig macht. Also ganz wichtig ist natürlich Dunkelheit im Schlafzimmer. Und das heißt auch keine Lichtquellen. In Form von Bildschirm vor allen Dingen. Das ist jetzt eigentlich so der Tipp, den ich, ein Gamechanger, den oder was ich immer wieder höre, dass es für viele Menschen einen Riesenunterschied macht, doch endlich das Smartphone aus dem Schlafzimmer zu verbannen und
lieber
Tablets.
Das gute alte Buch auf dem Nachttisch.
Lieber das gute alte Buch. Ich habe das Thema nicht, weil ich kein Smartphone habe. Das heißt, ich kenne diese Thematik überhaupt nicht, dass ich am Bett irgendwie von diesem Telefon angesprochen werde.
Ich habe es auch in meiner Küche liegen.
Genau, aber es ist scheinbar eine Normalität heutzutage. Ich sehe das auch bei meiner Tochter.
Ich wollte gerade sagen, musst du zu meinen Kindern gucken.
Dass dieses neben dem
Kopf. Und ich sage, bitte leg's wenigstens ein paar Meter weit weg. Ach Mama, so ein Quatsch, du mit deinem Strahlenquatsch.
Genau, nicht nur Strahlen, auch Licht. Ne?
Ja, das sowieso.
So, und wenn die Dunkelheit nicht gegeben ist, dann kann man natürlich auch ein bisschen, oder sagen wir, die natürliche Dunkelheit nicht gegeben ist, kann man natürlich mit Vorhängen oder einer Schlafmaske auch Abhilfe schaffen. Dann nochmal Thema Bildschirme vor dem Schlafengehen, möglichst nicht auf Bildschirme schauen. Oder wenn das unbedingt sein muss, weil man noch eine Serie guckt oder vielleicht doch nochmal irgendwas arbeiten muss, dann gibt es so Blaulichtblocker, die man dann installieren kann auf dem Bildschirm. Das wäre auch etwas, um die Chemie des Gehirns dann eher schon mal auf Schlaf oder schlafpositiver einzustellen. Auch wichtig, kühle Temperaturen. Viele lieben es ja, mit offenem Fenster zu schlafen. Mhm. Ich gehöre dazu.
Ich auch. Also,
und es ist wohl so, dass tatsächlich, wenn die Körpertemperatur dann runtergekühlt ist, man schneller in so einen Ruhemodus findet. Das kennt man ja auch im Sommer, wenn dann das ganze Gegenteil erlebbar ist. Ja. Es ist in Berlin super heiß ist und man eigentlich über Wochen, so empfinde ich das, nicht mehr gut schläft. Dann auch eine ruhige, aufgeräumte Atmosphäre, damit man überhaupt in ein Gefühl der Entspannung kommt. Also da, wo da noch Arbeitssachen liegen und der Wäscheständer und Umzugskarton, keine Ahnung, was da so alles stehen kann, da kann eine Menge stehen. Das erzeugt alles keine Ruhe, sondern sorgt ja eher dafür, dass das nächste To-Do schon irgendwie, dass man das vor der Nase hat. Und das wirkt sich natürlich auf die Schlafqualität aus.
Ich habe ja den großen Tick, ich brauche es unterm Bett frei.
Ja, das ist das Unterbewusstsein.
Ganz wesentlich. Bei uns steht ein schöner Wäschekorb unterm Bett, der darf da stehen.
Wenn er unbenutzt mein Mann ist dann,
hat,
oder?
Nee, doch, da steht sogar die Schmutzwäsche, aber da geht genug Luft durch. Aber es wäre natürlich ideal, wenn es da auch nicht wäre.
Das Bett ist so hoch, dass ihr da einen Korb drunter schieben könnt. Okay. Mhm.
Mein Mann hat eine Kiste, die darf da eigentlich auch nicht stehen, aber die steht da. Naja. Und sonst ist das... Da kann es durchfegen und das finde ich, irgendwie macht das, liebt das mein System.
Und du musst doch das Gefühl haben, dass es durchfegen kann.
Ja, ja, da ist.
Okay, das ist auch interessant, ja, schön. Kein Handy im Schlafzimmer, haben wir gerade schon gesagt. Und auch möglichst keinen Wecker mit Leuchtanzeige. Nicht, dass noch viele, also ich habe natürlich einen Wecker, weil ich kein Smartphone habe. Aber wenn ihr eine Uhr habt, die, es gibt ja so Uhren, die so permanent diese LED-Anzeige dann haben, dass du eigentlich immer siehst, wie spät es gerade ist.
So ein Stress, wenn man dann aufwacht und das...
Genau, das kann eben so einen Stress erzeugen, wenn man ständig diese Anzeige der Uhrzeit hat. Also lieber einen Wecker nutzen, wo man auf einen Knopf drücken muss, dass man die Uhrzeit sieht. Und ich mache das gar nicht mehr. Ich gucke nachts nicht mehr auf die Uhr.
Sehr löblich.
Dann, das hast du, nee, du hast das was anderes gesagt, aber es gibt ja so Uhren, die Schlafqualität auf zeichnen. Ne? Die trägt man so am Körper. Also mein Mann hat das und da wird dann genau gemessen, hier Tiefschlafphase, da keine, gut eingeschlafen, nicht gut eingeschlafen. Also ja, das kann alles sinnvoll sein, aber diese elektronischen Daten oder diese Apps erzeugen eigentlich einen Druck, weil du siehst dann am Ende oder am Morgen immer, wie war die Nacht.
Und stimmt, und du hast so einen Leistungssinn. Oh, du hast es wieder so gut oder ich muss jetzt besser.
Oder du siehst, es läuft über Tage nicht gut. Was macht es mit dir?
Oh, schrecklich.
Oder du fühlst dich eigentlich gut, aber laut Uhr hast du gar nicht gut geschlafen. Was macht das mit dir? Ne? Oder umgedreht.
Also die Handgelenke.
Da habe ich jetzt nochmal die Empfehlung gelesen, das sollte man besser nicht machen. Vielleicht nur über einen kurzen Zeitraum, um vielleicht mal zu sehen, ne? wie schlafe ich generell? Gibt es da ein Muster?
Genau, wenn man zum Beispiel einen Verdacht auf so eine Apnoe oder sowas hat, ne? Wo es dann wirklich medizinisch sehr wichtig ist, dann sind die bestimmt gut, diese Uhren, aber...
Zeit, genau, einfach so temporär. Was besser ist, also was dann eher empfohlen wird, ist ein Schlaftagebuch, also ein, ne, dass man händisch sozusagen gewisse Dinge festhält, wann bin ich ins Bett gegangen, wie gut bin ich eingeschlafen, was, vielleicht auch was habe ich geträumt, war ich nachts wach, musste ich auf Toilette, wann bin ich wieder auf... Irgendwie, ne, dass man irgendwie es nochmal so durch die Hand fließen lässt und hat einen anderen Effekt, als sich von einem elektronischen Gerät etwas über sich selber sagen zu lassen, als wenn man diese Informationen quasi aus sich selbst hervorholt. Dann einen Schlafrhythmus zu finden, da kann eben auch dieses Schlaftagebuch helfen. Also es gibt Menschen, die brauchen mehr Schlaf, es gibt Menschen, die brauchen weniger. Für manche ist es okay, nachts mal aufzuwachen, vielleicht sogar aufzustehen, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Also da einfach sich ein bisschen beobachten und gucken, so was tut mir denn gut. Und dann diesen...
Genau, das hake ich einfach kurz ein, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Nicht-Denken, so und so muss ich schlafen, sondern jeder Mensch ist anders. Jeder hat seinen komplett eigenen Schlafrhythmus.
Genau. Und den dann auch, das habe ich jetzt auch nochmal als wichtigen Hinweis gelesen, auch am Wochenende umzusetzen. Also ne, meistens, wir alle haben unter der Woche irgendwas zu tun, müssen dann in der Regel früher aufstehen und es funktioniert für die meisten nicht, dann lange auszuschlafen und ein gewisses Schlafloch zu füllen, sondern es ist erholsamer, immer ungefähr zur selben Zeit aufzustehen und auch zur selben Zeit ins Bett zu gehen.
Ja.
Was natürlich auch schwierig sein kann, wenn man mal eine Verabredung hat, aber
genau,
erholsamer ist es,
ja,
in seinem Rhythmus zu bleiben.
Sich da jetzt nicht stressen, also nicht auch wieder einen Stressfaktor daraus zu machen, aber
es, man muss ja auch nicht immer erholsam sein.
Das stimmt. Das
also man kann ja auch bewusst, ich habe das schon auch 2-3 Mal im Monat, wo ich dann abends ausgehe. Und wenn ich dann erst was ich zwischen 1 und 2 ins Bett komme, weiß ich, dass ich schlecht schlafe. Ich nehme das in Kauf, weil es ein schöner Abend war und ich weiß, ich komme da auch wieder drüber hinweg. Aber wenn es darum geht, sich nach einer Krankheit zu erholen, irgendwie zu wissen, man hat im Alltag gewisse Dinge zu leisten und ich muss jetzt einfach erholt sein, dann sollte man es vielleicht vermeiden, auch am Wochenende diese Unterbrechungen zu haben.
Ja.
So, ne? Vielleicht mehr so in die Richtung zu denken.
Und was mir gerade einfällt, vielleicht kommst du später dazu, dann stopp mich. Es ist ja auch ganz wichtig, das habe ich festgestellt, wann ich ins Bett gehe. Ich gehe zum Beispiel, wenn es im Winter... findet man manchmal schon um 8 Uhr im Bett.
Genau, ich beneide dich, das schaffe ich
aber
nicht.
Aber also eigentlich so zwischen 9 und 10, ich schlafe sofort ein und ich schlafe.
Das kann ich bestätigen, ich habe schon diverse Nächte mit Laura verbracht. Also sie schläft sehr schnell ein.
Aber ich habe gemerkt, wenn es selten mal vorkommt, dass ich länger wach bin, dann kann ich nicht mehr gut einschlafen. Also es kann auch, wenn ihr, das ist so meine persönliche Erfahrung, schaut mal, wann ihr ins Bett geht und ob das einen Unterschied macht.
Ja.
Weil ich habe das so eklatant gemerkt, wenn ich dann mal bis 12 oder so wach war, dann ging das nicht mehr so gut mit dem Einschlafen.
Ja, da gibt es ja angeblich auch so Schlaffenster, die nur alle 90 Minuten wohl kommen.
Ah.
Also nicht, dass ich das jemals gemessen habe oder an mir selber erfahren habe, aber ich kenne das auch, wenn ein gewisser Punkt, was weiß ich denke, ich schlafe immer so gegen 22:30 ein, wenn der überschritten wird, weil es in meinem Kopf rattert oder irgendwas, brauche ich oft Stunden.
Ja, ja.
Also Stunden. Und ich glaube auch, sich die Erlaubnis zu geben, gerade in der dunklen Jahreszeit, wie du schon sagst, ich schaffe es manchmal schon um 9, dann noch eine Stunde lesen, das kann sehr entspannend sein.
Ja.
Also, ja, natürlich Stress vor dem Schlafengehen möglichst vermeiden. Es klingt so banal, aber das heißt, keine Krimis, keine Thriller, keine wichtigen Telefonate, keine Arbeit.
Um Gottes Willen.
Keine schwierigen Gespräche.
Gar nicht mehr nach dem Abendessen arbeiten.
Ja, und auch etwas, vielleicht auch was bewusst Entspannendes zu tun, also zum Beispiel ein Bad zu nehmen oder irgendwie eine schöne Musik zu hören und Kerzenlicht.
Meditation,
genau, also Meditation, Atemübungen, also sich bewusst in diesen Ruhezustand schon mal zu bringen und dem Körper und Geist zu signalisieren, jetzt geht's gleich in den Schlaf.
Jetzt geht's ab ins Traumland.
Jetzt geht's ab ins Traumland, genau. Dann, was wir auch schon angesprochen haben, dieser Stress auf, ja, sich zu sorgen, dass man nicht schlafen kann, das ist Stress. Darüber nachzudenken, oh Gott, es ist jetzt schon zu spät. Oder ich muss ja ganz früh raus. Oder ich kann ja gar nicht gut schlafen. Sollte, wie auch immer das gelingen kann, aber irgendwie versuchen, in ein Gefühl zu kommen von, ich kann gut schlafen. Denn es ist wohl so, dass Stress uns nicht vom Schlafen abhält. Also wir können auch unter stressigen Bedingungen schlafen, aber andersrum funktioniert es dann nicht. Wenn wir wenig Schlaf haben, vermindert das unsere Stressbewältigungsfähigkeiten am Tag. Mhm. Und das sagt sich leicht, aber... das finde ich, damit hab ich ganz viel gearbeitet, als meine Mutter hat mir bestätigt, dass ich schon als Baby super schlecht geschlafen habe und ich habe eigentlich mein Leben lang schlecht geschlafen und habe dann so, vielleicht vor 10 Jahren angefangen, da wirklich dran zu arbeiten. Und für mich war ein ganz wichtiger Punkt eben dieses Begreifen, ich kann das, ich kann schlafen.
Ja,
so, ne?
Ja.
Und kann gar nicht genau sagen. Genau, die Uhr war ein wichtiger Faktor, die Uhr aus dem Schlafzimmer zu schmeißen. Ja. Nicht mehr ständig zu gucken, wie spät es ist. Aber auch meinem Körper zu vertrauen. Der weiß, was er tut. Und der bekommt immer die Ruhe, die er braucht, auch wenn ich vielleicht nicht schlafe. Ja. Denn es gibt Nächte, nicht mehr häufig, aber es gibt auch Nächte, in denen ich nicht schlafen kann. Und dann sage ich mir, okay, ich liege. Mein Körper kann sich ausruhen.
Ja,
so,
ne? Ja.
Meistens ist die nächste Nacht dann umso besser. Und auch wichtig, schon am Tag kleine Pausen zu machen, um den Stress, den man am Tag hat, zu bewältigen. Also da dem Körper schon mal so die Gelegenheit, Körper und Geist, die Gelegenheit zu geben, ein bisschen loszulassen.
Da muss ich nochmal einhaken, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Mikropausen. Hat mich auch eine Freundin neulich wieder, hört man ja immer überall mal. Und weil das macht so viel aus, gerade wenn man so viel zu tun hat. Und ich zum Beispiel nutze die Ampeln dafür. Manche Leute gehen ja liebend gern über rote Ampeln, weil dann ist man schneller irgendwo. Und ich finde, ich liebe die Ampeln, wenn die rot werden, bleibe ich immer stehen, sei denn mein Mann ist neben mir und
das glaube ich.
Streift mich über die Straße.
Und dann atmest du tief ein, ja, oder
dann, was machst du denn? Pause.
Ja.
Atme ich, schaue mich rum. Und wenn es grün ist, geht's weiter.
Das mache ich beim Einkaufen. Ich freue mich immer, wenn eine Schlange ist.
Siehst du, sowas ist
auch
toll.
Und dann stelle ich mich in eine lange Schlange und denke so, ist gut jetzt. Jetzt stehst
das
du hier einfach mal.
Das finde ich auch
super. Stehst du einfach mal und guckst natürlich nicht aufs Handy oder auf irgendwas, sondern stehst hier nur. Nimmst mal wahr, was um dich drum herum passiert.
Das ist super.
Und können auch Spaziergänge sein natürlich oder ein kleiner Mittagsschlaf, eine Atempause, einfach mal 5 Minuten bewusst atmen, Augen zu. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Aber die nehmen eben so ein bisschen Druck aus diesem Stressballon raus, dass der dann, wenn wir ins Bett gehen, nicht so fest aufgepustet ist sozusagen, sondern schon mal so ein bisschen in sich erschlafft ist und wir dann leichter in den Schlaf finden.
Und da könnt ihr auch einfach mal gucken, was bei euch im Leben, was da für Möglichkeiten für solche Pausen gibt, weil das mit der Schlange, bin ich auch nie drauf gekommen, finde ich eine geniale Idee. Vielleicht habt ihr auch noch, sagt uns, wenn ihr neue
Pausensachen gefunden habt. Oder in der S-Bahn, ne? Du sitzt in der S-Bahn, nicht, dass das immer geht, weil die S-Bahn in Berlin ist crazy, aber wenn man sich sicher genug fühlt, die Augen zu schließen und einfach mal ein paar Stationen nicht zu gucken und nicht warten, immer so durchzuschnaufen. Dann die meisten Menschen nachmittags ein Energietief, das ist ganz normal. Und wenn es möglich ist, kann da ein Mittagsschlaf allerdings vor 16 Uhr wirklich Wunder bewirken. Mache ich immer am Wochenende, geht gar nicht ohne. Und auch möglichst kein Koffein nach 16 Uhr. Also Koffein ist gut am Morgen und kann den Kreislauf so einen Schwung bringen, aber der bleibt eben im Körper und kann dann, wenn man den zu spät trinkt, eben sich auf die Schlafqualität auswirken.
Was ich jetzt gehört habe, was wohl auch gut ist, wenn man Koffein, wenn man sich danach ganz viel bewegt, dann geht er auch schneller wieder aus dem System raus, also vom Sport oder...
Oder viel trinkt wahrscheinlich auch, ne? Und was auch, was ja die meisten Menschen vom Schlafen abhält, auch wenn sie nachts wach werden, ist ja das Grübeln.
Ja,
das Gedankenkarussell, das dann anspringt und sich immer schneller und schneller dreht.
Das Monkey Mind.
Genau, und da habe ich eine schöne Idee gefunden, so bewusste Grübelzeiten einzulegen. Und zwar, dass man sich...
Toll, das habe ich noch nie gehört.
Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Da wäre ein Versuch wert, dass man sich 15 bis 20 Minuten am Tag Zeit nimmt, um mal bewusst so richtig schön abzugrübeln. Dass man in der Zeit grübelt und grübelt und dass man mal alle Sorgen und Gedanken zum Beispiel aufschreibt, also externalisiert. Und dann aber auch einen Punkt setzt nach 20 Minuten und sagt so, das war's für heute, ich kann dann morgen wieder grübeln. Und die Idee dahinter ist, ne, dass man einfach einen Raum, einen Behälter für die Sorgen schafft, eine Grübelroutine, um dann, dass dann möglichst nicht nachts das Gedankenkarussell anspringt. Ob das funktioniert, ich habe da keine Erfahrungswerte, ich könnte mir das aber tatsächlich vorstellen.
Da fällt mir ein, was ich noch mache. Also das muss mit dem Grübeln, das muss ich mal ausprobieren. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Aber ich habe, wenn bei mir das Karussell losgeht, ich habe so ein Mantra. Und dann fange ich einfach dieses Mantra zu sagen. Da kann man sich
ablenken,
ja irgendwas...
Sich bewusst ablenken.
Ja, und dann ein sinnvolles Mantra immer vor sich. Und das ist schon ein Automatismus. Wenn ich umlaufe, anfange zu grübeln, Mantra, brumm. Allerdings passiert es irgendwann, dass du trotz Mantra grübeln kannst. Das ist da ein bisschen tricky.
Okay.
Muss man sich noch was Neues
ausdenken. Der letzte Tipp eigentlich auch, logisch, keinen Alkohol am Abend trinken.
Ja.
Habe ich.
Was sollen wir jetzt am Morgen?
Also ich hab wirklich aufgehört am Abend. Ich weiß, dass ich dann schlecht schlafe, komisch träume, unruhig bin. Und ich habe, ich trinke seit ungefähr 2 Jahren fast gar keinen Alkohol mehr. Und wenn, ich versuche das vormittags. Ich bin in den.
Aber stimmt,
warum nicht? Also, und noch dazu, ich trinke auch nur, wenn wir Urlaub machen oder so.
Ja, ja.
Und in der Schweiz wird gerne, wir sind ja im
also
Sommer.
Also, Morgenschnäppchen.
Da wird der Apero morgens getrunken. Ja, da gehst du morgens zu deinen Freunden und da hast du schon gefrühstückt. Nicht, dass da ständig Alkohol serviert wird, aber manchmal gibt es dann einfach ein kleines Gläschen Weißwein zum Beispiel. Und das regt, natürlich kurbelt es auch den Kreislauf an und das wirkt ganz belebend. Und ich empfinde das als viel wohltuender, als mir abends irgendwie 1-2 Gläser Wein einzukippen. Also ich mache das nicht mehr. Ich trinke nicht mehr am Abend, auch nicht, wenn ich das versuche es auch zu vermeiden bei Einladungen, weil ich wirklich dann nicht gut schlafen kann.
Ach, das habe ich jetzt. Na, ich, bei mir ist eh so, ich. Im Sommer, wenn es warm ist, dann trinke ich gern mal ein Glas Wein.
Hm.
Aber jetzt so im Winter trinke ich eh kaum Alkohol.
Hm.
Und
man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ich weiß,
aber das finde ich eine lustige Idee.
Ich will jetzt auch niemanden überhaupt auch sowieso nicht zum Trinken anregen.
Das wäre mal was.
Also eher zum Abregen, zum Trinken. Also bitte auf Alkohol verzichten, wenn ihr könnt. Da tut ihr euch einen großen Gefallen. Ja, das waren jetzt mal so Dinge, die man machen kann. Und so weitere Hilfsmittel, es wäre zum Beispiel eine Therapie- oder Gewichtsdecke. Es gibt so Decken, die sind schwer.
Ach,
und
ja.
Die, ja, da kriegt man so ein Gefühl von Beschützen, geborgen sein, kann hilfreich sein für guten Schlaf.
Wenn man das nicht hat, ich habe mir so ein Augenkissen mit Leinsamen drin gemacht. Das ist auch schon super.
Ja, finde ich auch schön, auch so wenn für Tagnickerchen.
Ja,
ne?
Einfach so ein Augenkissen füllen mit Leinsamen. Mm. Und das ist so schön schwer und das beruhigt einen.
Beruhigt einfach, ne?
Ja.
Dieses Gewicht beruhigt. Und dann so Heilkräuter, da habe ich jetzt Melisse, Lavendel und Baldrian. Vielleicht hast du noch eine Idee, was so schlaffördernd ist?
Also ich habe mal, da ging es um die Leber gehört, dass auch Hibiskus-Tee wohl gut sein soll.
Den habe ich auch.
Habe ich auch öfter mal abends gesehen. Getrunken.
Also das kann man so als Tee oder es gibt auch Tropfen. Das wäre jetzt was, ne, wenn man es wirklich starke Schlafprobleme hat und versuchen will, da auf.
Bei mir geht Baldrian ja nach hinten los. Geht bei mir gar nicht.
Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich habe es jetzt einfach mit aufgenommen.
Ich habe mal so Baldrian-Tee geholt und ich konnte nicht schlafen nach Baldrian-Tee. Also müsst ihr auch wieder
ausprobieren.
Auch wieder ganz individuell.
Dann habe ich noch von Ashwagandha gelesen. Das ist ein Gewürz.
Ja, das wollte mein Sohn neulich haben.
Ja, das ist, ich glaube, so seit 2-3 Jahren ungefähr lese ich davon immer wieder.
Ja.
Ich habe das jetzt auch noch nie ausprobiert. Das soll Nervosität und Angst reduzieren. Und da gibt es von Yogi Tea Ashwagandha Balance heißt. Das sind so Teebeutel und vielleicht mag die eine oder andere das ausprobieren. Und was auch immer wieder als in meiner Recherche aufgetaucht ist, ist Magnesium.
Okay.
Kann auch ein Nährstoffmangel vorliegen und dann kann man es mit Magnesium probieren. Also Magnesium wird zur Entspannung von Muskeln und Nerven eingesetzt.
Nur innerlich oder auch, es gibt ja dieses Magnesiumöl, da schwören ja manche drauf. Andere sagen, das wäre überhaupt nichts
drin. Als Kapseln.
Okay.
Also ich habe es jetzt auch, ich nehme es tatsächlich auch als Kapseln einmal täglich. Und dann kann man natürlich auch mit ätherischen Ölen arbeiten. Das mache ich nicht, weil ich das empfindlich bin. Aber du hast ja auch, glaube ich, so einen Diffuser.
Mhm. Ich nehme den meistens, wenn ich krank bin oder wenn irgendjemand krank ist.
Das lässt du den auch über Nacht laufen?
Nee.
Ich habe den Tipp jetzt mehrfach gelesen, könnte man machen.
Also der schaltet sich eh, dann kannst du einschalten, 80 Minuten.
Oder dass der so in Intervallen.
Der schaltet sich eh irgendwann, also meiner schaltet sich irgendwann aus.
Ja, also wenn ihr mit ätherischen Ölen probieren wollt, dann wäre natürlich der Klassiker Lavendel, Kamille, Weihrauch, Melisse und Neroli. Aber da habe ich ganz viel gefunden. Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen ausprobieren. Aber mit Lavendel liegt man, glaube ich, immer richtig. Ja, das wären jetzt mal so Hilfsmittel für
da
guten Schlaf.
Da habe ich noch ergänzend was ganz. Ich mache mal wieder eine Ausbildung. Ich verrate noch nicht welche. Die verrate ich nachher beim Frühstück. Und zwar gibt es da Studien, wenn man den Leuten alle Lichtquellen nimmt über längere Zeit, also heißt alle Handy-Bildschirm-Geschichten, dann gibt es einen ganz normalen, also dann bildet sich für jeden der individuelle Schlafrhythmus heraus und da hat man festgestellt, und das findet man in indigenen Gemeinschaften auch wieder, dass es ganz viele nicht 8 Stunden, 6 Stunden durchschlafen, sondern dass es einen zweigeteilten Schlaf gibt. Du schläfst ein paar Stunden, dann wachst du auf und das ist dann, wird dann the hour of God oder the hour of the wolf genannt. Und dann hast du diese Dämmerzeit. Und diese Dämmerzeit, da nicht verzweifeln, sondern es ist eine wunderbare Zeit, in der du dich zwischen den Welten quasi bewegst und dann kannst du Fragen stellen, erhältst vielleicht Antworten und bist so dazwischen. Und dann kommt wieder eine Phase, wo du schläfst. Und in zum Beispiel bei diesen Kogi auch, die reden manchmal in ihren Gemeinschaftshäusern bis ganz tief in die Nacht. Dann schlafen die ein paar Stunden, dann gehen sie arbeiten und dann schlafen sie wieder. Und ich fand das ganz spannend, weil ich war auch immer der festen Überzeugung, ich muss am Stück viel schlafen, weil ich das meistens auch mache. Aber das ist wohl nicht unbedingt unser natürlicher Rhythmus.
Ich habe das tatsächlich auch gelesen. Und das ist wahrscheinlich auch diese Wolfsstunde, das ist ja auch ein Begriff, der so in unserer Kultur, den es in unserer Kultur gibt. Das wird ja eher als die gefährliche Stunde bezeichnet, nämlich die Stunde, wo das Gedankenkarussell anspringt und wo die Ängste hochkommen und wo du der Nacht so ausgesetzt bist, das ist immer so zwischen, ich glaube, 2 und 4 ungefähr. Und jetzt habe ich gerade so gedacht, das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Einstellung. Ja. Also jetzt zu sagen, oh Gott, bloß nicht aufwachen, dann bin ich ganz allein, es ist stockdunkel und dann kommen wieder alle meine Gedankenmonster hoch. Und vielleicht sich dahin zu entwickeln, sage ich mal, das ist meine wertvolle Zeit, dann kann ich in Zwiesprache gehen.
Ja.
Und das ist natürlich ganz stark kulturell bedingt.
Ja, ja.
Und gut, dass du das noch eingebracht hast, weil das habe ich auch gelesen. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber dass da noch empfohlen wird, eigentlich sogar aufzustehen.
Genau, so, je nachdem, was du dann denkst. Manche stehen dann auf und fangen an, ganz viel Tagebuch zu schreiben.
Genau, sowas, vielleicht sowas zu machen.
Oder
und diese Zeit wirklich
oder
auch zu nutzen im Sinne von, das ist jetzt für mich.
Oder manche vielleicht, die schreiben, fangen dann an, ihr Buch weiterzuschreiben. Ne?
Mhm.
Aber das fand ich, das war für mich neu.
Ja, und es ist so schön, ne, weil es so befreit ist von Druck und Ängsten.
Ja.
Ne? Es ist genau wie du sagst, es gibt eben gewisse Glaubenssätze zum Thema Schlaf und in unserer Gesellschaft gehört eben dazu, dass du durchschläfst.
Ja.
Die sogenannten Durchschlafschwierigkeiten, die darf man nicht haben.
Dabei ist Durchschlafen vielleicht gar nicht
normal. Genau, vielleicht ist das gar nicht natürlich.
Und da, genau, auch bei dem Robert Moss auf der Seite war das, da war auch einer, der, ich weiß nicht mehr, wie hat er das genannt, also auf jeden Fall kein Durchschläfer. Und der hat so einen ganz verrückten Schlafrhythmus. Der schläft völlig, irgendwann morgens fängt er an, ein bisschen zu schlafen. Dann ist er wieder ganz kreativ und dann schläft er wieder. Aber er kommt absolut klar damit, ne? Einfach sich von diesen gesellschaftlichen Konventionen zu befreien und zu sagen, ich finde meine eigene Schlafkultur.
Ja. So, jetzt haben wir über das Schlafen gesprochen und jetzt gehen wir wieder zurück zum Träumen.
Ja.
So, denn Träume haben einen ganz wichtigen Nutzen für uns. Wir haben das schon mehrfach jetzt angerissen. Also wir verarbeiten unseren Alltag in den Träumen. Träume sind auch ein Ausdruck unserer Kreativität. Alles, was wir träumen, das Verrückte, das Schöne, das Beängstigende, das Erstaunliche, das machen wir. Das ist unser Gehirn.
Ja.
Und das kann man ja auch mal so aus dieser Perspektive sehen, dass sich unsere ganze Kreativität darin zeigt. Ja.
Wie
die Elefanten vielleicht.
Und Indigene sagen ja auch, Träume sagen dir, was deine Seele will.
Kommen wir gleich zu. Träume sind auch, Stichwort Kreativität, sie können bei der Problemlösung im Wachleben unterstützen, denn es gibt gewisse Träume, die nehmen vielleicht auf eine bevorstehende Prüfung Bezug oder auf schwierige Ereignisse, die vor einem liegen. Und man kann wohl auch im Traum wie so soziale Situationen eintrainieren. Das ist eben nicht immer bewusst, aber vielleicht, wenn man es mal aufschreibt und guckt, was passiert da eigentlich, auch das Beängstigende, wir überstehen irgendeine Prüfung nicht oder das ist vielleicht so ein Klassiker, dann ist das eine Vorbereitung auf ein Szenario. Und indem wir es träumen, sind wir schon mal damit verbunden auf gewisse Weise. Dann gibt es natürlich auch die super schönen, angenehmen Träume, besondere Träume vielleicht, die eben so lange in Erinnerung bleiben. Da habe ich auch so ein, zwei. Und die können ja über einen langen Zeitraum auch für Wohlbefinden sorgen. Ja, also auch das ist ein wichtiger Nutzen, ne? Dass wir uns vielleicht daran erinnern können. Das ist irgendwie eine schöne Vision gewesen und da habe ich mich so gut gefühlt. Und daneben, was du gesagt hast, und darauf will ich jetzt auch hinaus, weil darum soll es jetzt im folgenden Teil gehen, dass Träume uns helfen, uns besser zu verstehen, uns selbst besser zu verstehen. Ja. Träume sind was Magisches, denn sie geben einen Einblick in unsere Seele. Und sie bestehen ja aus Erinnerungsschnipseln unserer bereits gemachten Erfahrungen und drücken in Bildern aus, was wir einzuordnen und zu verarbeiten haben. Und um unsere Träume zu interpretieren, da kommen wir jetzt hin zur Traumdeutung, brauchen wir kein Traumlexikon, sondern ja, es geht da eigentlich um eine Offenheit und eine Neugier, Bezüge zu unserem Wachleben herzustellen. Also es gibt keine 1:1 Deutung, kein richtig oder falsch. Deswegen diese Lexika gibt ja, ne, das fand das als Teenager total interessant, diese Traumdeutungsbücher. Aber vergesst es, sondern es geht eigentlich mehr um Verbindung zwischen Wach und Schlaf. Was will mir das sagen? Und das so wie so Aha-Erlebnisse, verstanden. Und dass dadurch dann Entwicklung eigentlich angestupst werden kann.
Und die Gefühle, die man mit den Träumen hat, die sind ja auch sehr wesentlich, ne? Mhm. Die sagen ja dann auch ganz viel über die Bilder aus. Und ich sage auch immer, je mehr ich mich selbst kennenlerne, desto mehr verstehe ich auch meine Träume. Mhm. Das ist ganz wichtig, also...
Und umgedreht, ne? Ja, stimmt. Ja,
und je mehr du deine Träume verstehst, verstehst du dich selbst.
Ja,
stimmt.
Die Sprache deiner Seele, die du auch entschlüsseln lernen kannst. So. Also Traumdeutung ist also eine wunderbare Möglichkeit, mit unserer Seele in Verbindung zu kommen, uns selbst besser zu verstehen und unser Leben in Einklang mit unseren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Und da habe ich so einen ganz schönen Satz von der Tiefenpsychologin und Autorin Ute Karin Höllriegel gefunden und die hat gesagt, Träume sind Briefe aus dem Inneren. Und das finde ich so auch ein ganz schönes Bild einfach. Ja. Ne? Und in diesem Satz steckt ganz viel drin, nämlich dass Träume unsere Sehnsüchte verraten, unsere tief verborgenen Wünsche, die der Alltag mit seinen Pflichten und Erfordernissen eben oft verdrängt. Und der Alltag mag das verdrängen, aber wenn gewisse Dinge immer wieder im Traum auftreten, also sei es jetzt im Wachtraum oder im Schlaftraum, dann ist es die Sehnsucht, die anklopft und die lässt sich eben nicht so schnell abdrängen. Die sucht sich dann so ihren Weg in unser Bewusstsein. Und ich denke, das würde ich jetzt so aus der ganzen Recherche und was du gesagt hast mitnehmen, dass das irgendwo unser tiefster innerer Kern ist, der sich dann doch meldet.
Ja.
Und diesen Weg über das Unbewusste sucht, um uns auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Und dass es eben diesen tiefsten inneren Kern, was man vielleicht auch Seele nennen kann, darum geht, dass wir unser volles Potenzial entfalten und ein für uns sinnvolles Leben führen. Die Seele möchte wachsen, sich entfalten und verwirklichen und schickt uns dafür eben Botschaften und Hinweise.
Ja.
Die denkt, so ein bisschen kann man sich drauf einlassen, vielleicht auf so eine Sichtweise, um, egal ob es jetzt schlechte oder gute Träume sind, sich dem Ganzen so wohlwollend zu nähern und zu sagen, okay, wie vielleicht kann ich das für mich irgendwie nutzen? Insofern sind Träume nützliche Hinweise, die uns über unsere aktuelle Lebenssituation Aufschluss geben und auf entstehende Entwicklungsschritte hinweisen. Und um diese Hinweise zu verstehen und das Potenzial unserer Träume auszunutzen, kann es hilfreich sein, ein Traumtagebuch zu führen, in dem Träume festgehalten und gedeutet werden. Das hast du jetzt auch gerade schon so ein bisschen eingebracht, dass du damit Erfahrung hast. Ich fange jetzt auch gerade damit an. Ich mache es allerdings jetzt erst seit ein paar Tagen. Kann da vielleicht auch noch was zu sagen. Aber vielleicht magst du kurz davon erzählen oder vielleicht hast du irgendwie Tipps, wie man mit einem Traumtagebuch arbeiten kann.
Also ich habe, wenn ich das mache, in den Phasen, in denen ich es mache, habe ich das einfach im Zettel oder ein Heft neben meinem, auf meinem Nachttisch liegen mit einem Stift. Und dann ist die größte Hürde eigentlich nach dem Aufwachen des Traumes, sich zusammenzureißen und zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt auf und ich schlafe nicht wieder weiter. Aber da stresst euch auch nicht so, weil ich habe auch schon gemerkt, dass wenn
Du hast dann nachts auch aufgeschrieben?
Manchmal auch,
okay.
Dass ich dann nachts aufschreibe und aber versucht euch da auch nicht zu stressen, weil wenn man das zu extrem betreibt, dann kann man auch irgendwann nicht mal richtig tief schlafen, weil man immer denkt, oh, ich wach auf, oh, ich muss das jetzt aufschreiben. Aber da so eine Balance finden, und manchmal reicht es auch des Morgens dann, weiß nicht, beim Tee trinken aufschreiben. Oder was ich auch manchmal habe, sind so Namen oder Zahlen, die so kurz aufbloppen. Und die schreibe ich mir manchmal auf, im Dunkeln sogar. Symbole. Und dann gucke ich danach, gucke ich mal im Internet, was das bedeutet oder so. Manchmal führt es mich überhaupt nirgends hin, dann lasse ich es wieder fallen.
Zukunftsvision.
Und manchmal sind es Aha-Momente. Und das ist auch einfach, ob man jetzt dran glaubt oder nicht. Ich sage immer, ich glaube lieber dran, weil es mir einfach mein Leben bereichert und spannender macht.
Es ist aus dir gekommen.
Es ist aus mir gekommen. Es ist aus dir gekommen. Und ich möchte kein langweiliges Leben führen. Und dann, diesen Hinweisen nachzugehen und das wirklich so als Orakel zu nehmen, so wie ich mir Karten lege oder Tarot oder was auch immer. Ne? Diese Sachen zu nehmen oder auch wenn man immer Uhrzeiten, die immer 19:19, 18:18 oder sowas sieht oder manche Sachen immer wieder aufploppen, dem wirklich mal nachzugehen. Das ist super spannend. Da wird plötzlich das langweiligste Leben zum riesigen Abenteuer.
Und machst du das in dem Traumtagebuch so, du dokumentierst? Also du schreibst auf, was war, was du gesehen hast, was du gesehen hast. Das sind ja Bilder in erster Linie. Und deutest du dann auch? Oder machst du die Deutung nur innerlich quasi? Oder schreibst du auch Deutungen auf?
Nee, wenn mir gleich klar ist, wo es hingeht, schreibe ich es dazu. Also zum Beispiel, Verarbeitung von gestern, schwer gegessen, den Film gesehen. Ne? Das ist ja manchmal so ganz banal.
Total.
Dann schreibe ich es gleich dazu, dann weiß ich Bescheid. Und wenn ich es nicht gleich weiß, lasse ich es einfach so stehen.
Lass es einfach stehen und guck's vielleicht später nochmal drauf. Oder
so manche Träume, die einfach so im Empfinden so irre waren, von denen ich nicht genau weiß, was es sind, mache ich manchmal noch einen dicken Strich daneben, dass ich dann nochmal hingucke.
Genau. Und hast du schon mal mit einem Traum so gearbeitet, wie du das für uns beschrieben hast, also dass du ihn auch mal irgendwo mit hingenommen hast, also vielleicht in eine Sitzung oder ihn mit irgendjemandem, ich sag mal, professionellen oder wie auch immer besprochen hast?
Nee, habe ich noch nicht. Und das will ich aber unbedingt jetzt, ich will diese Methode mal ausprobieren, mit diesem Schamanischen in diese Träume reinzugehen.
Also du hättest auch einen konkreten Traum, an den du dich erinnerst, wo du sagst, da habe ich noch Fragen zu, das würde ich nochmal bearbeiten wollen.
Naja, es sind also zwei sehr schöne Träume, die ich aber, weiß jetzt nicht, ob ich die so bearbeiten, nee, eigentlich habe ich keinen konkreten Traum, den ich so bearbeiten will, aber vielleicht würde ich einfach aus Ausprobierzwecken mal einen benutzen. Und oft führt einen das ja in ganz spannende Bereiche.
Und dann noch die Frage, erinnerst du mehr die guten, positiven, wohligen Träume oder mehr die schwierigen Träume, die Albträume, die Angstträume? Was ist dir, ich habe jetzt so den Eindruck, deswegen habe ich auch angemacht, ich habe gerade eine Phase, wo ich sehr schlecht träume, jede Nacht voller Bilder ist, die wirklich besorgniserregend sind. Und die sind ganz präsent, die kann ich dann aufschreiben morgens. Und dann dachte ich so, wieso schreibe ich hier eigentlich nur negative Dinge auf? Versehe da nichts Schönes in meinen Träumen? Also glaubst du, dass das eine Frage des Trainings ist, der Wahrnehmung? Denn ich werde ja auch gute Träume haben. Oder dass man vielleicht von den schlechten Träumen eher wach wird? Dass die dann auch mehr in das Alltagsleben sozusagen reingreifen, dass man die präsenter hat und aufschreiben kann, mehr als die, ich sag mal, guten Träume in Anführungszeichen.
Ich muss dazu sagen, dass ich das Glück habe, oder ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, kaum schlechte Träume zu haben. Ich hab ganz viele, klar, Verarbeitungsträume und dann habe ich aber, was ich über die Jahre erlebt habe, so ein Traum, wo ich immer einer Person begegne, es ist nie die gleiche Person, aber das Gefühl ist immer das gleiche, wo ich total happy aufwache. Oder, ja, es sind ganz...
Und dann würdest du auch aufschreiben, dass du glücklich warst in
dem Moment. Genau, das...
Dass es mehr darum, um dieses Gefühl geht, was es in dir ausgelöst hat.
Und ich habe wirklich selten, dass ich diese so Albträume, eigentlich kaum Albträume habe.
Spannend.
Aber spannend, Laura. Das kann ja genau heute Nacht passieren. Wenn man es ausspricht, dann kommt es.
Muss ja nicht. Okay, Traumtagebuch wäre unsere Anregung. Wäre schön. Ja. Ja, das wäre... Also ich experimentiere jetzt gerade ein bisschen damit und es entlastet mich auch, es aufzuschreiben. Und was daraus wird, ich meine, das braucht ja jetzt auch kein Traumdeutungslexikon, um diese Träume zu deuten. Ich weiß ja auch, was los ist und in welchem Bezug das steht. Aber es tut einfach gut, das dann auch mal aufzuschreiben.
Absolut.
Und vielleicht nehme ich es mir auch in einem Jahr dann nochmal raus und weiß dann auch nochmal mehr. Also kann es euch nur empfehlen.
Und ich glaube, die Träume ändern sich auch, wenn man sie aufschreibt, leichter, wenn man sich mehr mit beschäftigt, als wenn man sie nicht aufschreibt.
Es war tatsächlich auch so, ich hatte jetzt wie so eine Reihe von 5, 6 Nächten, in denen ich sehr schwierig geträumt habe. Dann habe ich angefangen, es aufzuschreiben. Lustigerweise haben wir ja auch noch hier dieses Thema.
Ja, ja.
Und dann habe ich mir noch, also ich habe mich wirklich jetzt auch in der Recherche so viel mit Träumen beschäftigt. Und dann habe ich es aufgeschrieben und seitdem ist es weg. So, ne?
Ja.
Also, wer weiß. Aber es tut sich ein Feld auf und ich habe das viel zu wenig. Also, ich habe das Gefühl, dass ich will das jetzt auch für mich mehr nutzen. Deswegen denke ich, ist dieses Thema jetzt vielleicht auch für mich und vielleicht auch für euch da draußen, auch kommt es zur rechten Zeit ins Leben.
Und was mir gerade noch einfällt, ganz lustig, falls ihr mit eurer Partnerin oder Partner im gleichen Bett schlaft, versucht mal eure Träume morgens auszutauschen. Mein Mann und ich, wir machen das manchmal, jetzt nicht, nicht so oft, es ist auch manchmal still morgens. Aber einmal, das war so irre, da hatten wir beide Träume, in denen ganz viel Essen vorkam. Und das fand ich so lustig. Und da kann man sich einfach mal so einen Spaß draus machen. Wie die Nähe, oder wenn ihr mit euren Kindern im Bett schlaft, teilt doch mal eure Träume und schaut mal, ob es da Parallelen gibt. Das ist ein super spannendes Feld.
Ja. Da kommen wir vom Traumtagebuch zu einem, mir ist da noch eine Idee gekommen.
Mir ist da noch eine Idee gekommen.
Also in Träume steckt das Wort Räume.
Ja, absolut.
Und auch die Räume, in denen wir leben und arbeiten, können ein Spiegel unserer Träume sein. Und das muss jetzt auch gar kein ganzer eigener Raum sein, sondern kann auch eine kleine Ecke sein, die man nur für sich selbst hat. Also zum Beispiel ein Schreibtisch oder ein Nachttisch oder ein Altar. Und mit so einem persönlich gestalteten Raum, sei er noch so klein, können wir uns irgendwie auch vielleicht einen Ort erschaffen, an dem sich Träume erfüllen. Und da kamen mir so Ideen wie Farben, Möbel, Dekoration, Bilder, Bücher. Und ich bin eigentlich über dich auf das Thema gekommen, weil ich letztes Jahr ja beobachtet habe, was hier in diesem Raum passiert ist. Wir sitzen ja jetzt seit, glaube ich, vielleicht im Dreivierteljahr ungefähr oder einem halben Jahr hier in Lauras Raum. Und deine Kinder sind letztes Jahr ausgezogen und es sind 2 kleine Räume in eurer Wohnung frei geworden. Und du konntest dir zum ersten Mal seit 21 Jahren einen eigenen Raum einrichten. Und ich war live dabei, mehr oder weniger. Und ich finde, er hat sich schon wieder verändert gefühlt. Aber es ist dein Raum und es ist so deutlich zu spüren. Und wir nehmen hier auf und du arbeitest hier und du machst auch deine Insta-Lives von hier aus. Wenn dir was einfällt, gibt es was dieser Raum an Traum auch repräsentiert oder an etwas, also wie drückt dieser Raum vielleicht auch deine Sehnsüchte aus? Oder?
Auf jeden Fall, also ich finde den Raum, und das finde ich toll, dass du das ansprichst, weil das wollte ich auch noch sagen, ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel, ich spreche es mal auf meinen Altar runter. Mein Altar spiegelt mir, das hört sich jetzt so groß an, Altar, ihr könnt es auch euren Ort, eure Begegnung mit euch selbst nennen, der spiegelt mir immer ganz arg wieder, was in mir los ist. Also ich gestalte den da neu, dann ist er ganz klar und leer und friedlich und dann wird er immer voller. Und wenn ich ihn dann schon so anschaue, denke ich, okay, Laura, ist mal wieder Zeit, Ruhe und
bisschen Ordnung schaffen.
Ordnung schaffen, sortieren. Aussortieren. Und ich finde, das ist so ein kleiner Trick, aber so effektiv. Ein Ort oder nur so ein Altar, eine Fensterbank zu gestalten, nur für euch und den als Begegnungsort mit euch selbst zu nutzen.
Oh, das hast du schön gesagt.
Ja. Und das sei es, müsst ihr jetzt auch, wenn ihr jetzt keine spirituelle Praxis habt, setzt euch einfach hin, eine Kerze, eine Tasse Tee, schaut euch diesen Ort an, geht in euch rein. Und das sagt einem so viel das sagt dir so viel über dich selbst. Du lernst so viel und darüber, was du brauchst, was du willst. Mhm. Und da können alle Methoden, alles von außen kann wegfallen. Mhm. Und so lernst du dich und auch deine Träume immer mehr kennen. Mhm. Und hast diesen Spiegelmoment nach außen. Mhm. Das ist so, erlebe ich als so wertvoll.
Ja.
Und das ist jetzt auch dieser, also der Altar, aber auch der ganze Raum, mhm. der spiegelt mir jetzt so deutlich immer wieder, was in mir los ist oder was ich brauche. Mhm. Und das ist sehr schön. Gut, dass du das angesprochen hast mit den Räumen und Träumen.
Bei mir steht der Schritt ja an. Also ich bin jetzt auch kurz davor.
Aber du hast ja schon
einen? Ja, ich habe einen Arbeitsraum, genau. Ne? Stimmt, ich habe einen Raum. Aber meine Tochter wird ja auch dieses Jahr ausziehen. Die hat den größten, kann man schon sagen, einen großen Raum in der Wohnung.
Ja.
Und der wird dann frei. Und wir haben jetzt noch nicht, mein Mann und ich, auch noch nicht so besprochen, was wir mit diesem Raum machen. Aber es liegt jetzt nahe, dass ich diesen Raum bekomme.
Ja.
Weil ich einfach die meiste Zeit in der Wohnung verbringe. Und dann merke ich, okay, was löst das jetzt in mir aus, zu wissen, ich bekomme mehr Raum. So,
ja,
ne?
Ja, ja.
Kann noch nichts dazu sagen. Es ist einfach nur dieses, ne, Fülle, mehr Raum, mehr Weite, so. Dann das Erste, was ich in diesem Raum sehe oder was ich mir wünsche, ist, dass ich zwei Tische habe. Dass ich einen für die Puppen habe, was ich jetzt ja auch mein Arbeitsraum ist im Moment, der Puppenarbeitsraum.
Ja, ja.
Und was mir fehlt, ist ein Platz, an dem ich nur schreiben kann.
Gut,
ja. So, ne? Ja. Und da sehe ich, ne, dann muss man jetzt nicht freut sein, es gibt eine Sehnsucht zu schreiben und dafür einen Ort zu haben, den ich nicht ständig hin und her räumen muss, sondern das ist der Ort. So, das könnte jetzt Aufschluss darüber geben, dass es in mir den Schreibtraum gibt. So. Dann ist mir noch ein Beispiel eingefallen. Ich hatte in meinem Zimmer, ich habe mir letztes Jahr ein Buch über das Thema Bandweben gekauft. Ich hatte irgendwie den Impuls, ich will weben. Und dann habe ich eine Weberin gefunden, die hat ein Buch geschrieben über so Bändchenweben, so eine ganz alte Technik. Und dann habe ich bei ihr, sie schnitzt auch selber die Kämme, die man dafür braucht und verkauft dann so ein schönes Garn dazu. Oh, ich bin so drin aufgegangen. Ach ja, das Buch, toll.
Wie so Gürtel oder so, genau, Armbänder. Genau, so,
oder Haarbänder. Ich wusste noch nicht, was ich damit machen soll. Aber das war irgendwie so ein Traum.
Ja.
Und dann habe ich das Buch gekauft. Und dann habe ich bei ihr Material bestellt und diesen Kamm. Und dann habe ich das richtig schön drapiert in meinem, nicht Altar, sondern ich habe so ein Regal, ne, was vielleicht ein bisschen Pendant zu einem Altar ist, wo ich immer Dinge stehen habe, die mir gerade wichtig sind. Und dann stand das da und hat mir so viel Freude bereitet. Ach, irgendwann werde ich
ein Band weben.
So. Und dann habe ich im Dezember meinen Raum picobello sauber gemacht, ausgemistet, ausgelüftet, ausgefegt, aussortiert, alles Mögliche. Und ich habe diesen Traum begraben.
Oh.
Und ich war bereit dafür. Okay, der Traum, es hat gereicht, ihn zu träumen. Ja. So. Und ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun.
Das finde ich toll, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manche Träume müssen auch erstmal nur als Traum existieren und dann reicht das.
Und das hat total gereicht. Dann habe ich das genommen, habe mich verabschiedet, habe ein Foto gemacht, habe das auf meinem Blog gezeigt, habe gefragt, wer will den Traum weiter träumen. Also nicht, das habe ich jetzt nicht so geträumt, aber es hat sich jemand gemeldet, ich habe Lust. Und dann hat es die Reise in die Welt wieder angetreten und ich habe mich so erleichtert gefühlt.
Ja.
Der Platz in dem Regal war frei. Der ist immer noch frei. Wir werden sehen, was passiert.
Schön.
Das sind vielleicht so Sachen, die so als Anregung für euch, wenn ihr einen eigenen Raum habt oder eine eigene Ecke, einfach mal bewusst wahrzunehmen, was steht da drin, was steht da vielleicht auch nicht drin, was hättet ihr da gerne drin?
Ja, ja.
Was habt ihr für Bücher? Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema bei mir. Horten sich die Bücher, ich habe nicht viele Bücher, aber ich habe massenhaft Bücher zum Thema kreatives Schreiben. Ne? Du hast, ich weiß, was du für Bücher hast. So, also so auch da mal genau hinzugucken, was sind da vielleicht auch für Träume archiviert. Ne? Also und wir haben sie in unserem Raum, das heißt, wir haben sie auch in unserer Aura. Und sie begleiten uns und manche dieser Träume setzen wir in die Realität um und manche eben nicht.
Ja, und genau, noch ein ganz wichtiger Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet, da geht eure Energie hin. Und wo Energie hin, dann geht noch weitere Energie hin. Deswegen ist es so wichtig, mit was wir uns umgeben. Und auch wichtig, sich ich habe ja auch lange mit den Kindern und voll und kaum Platz gelebt. Aber in jedem Ort könnt ihr euch einen ganz kleinen Platz nur für euch einrichten. Ne? Und sei es ein 10 cm auf der Fensterbank.
So ist es. Ja, finde ich auch ganz schön. So, jetzt versuchen wir mal noch zum Abschluss die Biege zum Thema Puppen.
Ah, da war noch was.
Da war ja noch was. Ja, ich habe dir ja das Thema vorgeschlagen, über Träume zu sprechen. Und da saßen wir im Café und du bist sofort rausgesprudelt mit, ah ja, da können wir über Kinder sprechen, über Puppenspiel. Und das war etwas, an das ich noch gar nicht gedacht habe. Ich habe beim Thema Träume immer nur uns gesehen, wie wir Puppen machen. Und was könnte es für eine Verbindung geben? Und deine erste Verbindung war scheinbar die Kinder, also die mit den Puppen spielen. Und das fand ich so interessant, das hat mir auch ganz viel über mich selber irgendwie auch gesagt in dem Moment. Und ja, genau, du wolltest auf die Kinder schauen, da hast du Lust drauf. Und welchen Zusammenhang siehst du denn zwischen dem Spiel mit den Puppen und den Träumen? Vielleicht doch aus deiner eigenen Kindheit. Also was haben Puppen und das Spiel mit den Puppen vielleicht mit deinen Träumen zu tun?
Also mein erster Gedanke war, als du das sagtest, es ploppte so auf. Ja, die Kinder machen, die träumen eigentlich mit den Puppen.
Ja.
Die Kinder träumen mit den Puppen. Das, was wir im Traum, als Erwachsene im Traum machen, das machen die Kinder in der Realität. Die sind ja noch viel intensiver mit der Traumrealität und der Realität verbunden. Die machen das mit den Puppen, was wir in den Träumen machen oder was sie auch in den Träumen machen. Und deswegen ist das Puppenspiel so essentiell.
Ja. Ja. Ich glaube auch, dass die Grenzen bei den Kindern da sehr fließend sind. Zwischen, da sind wir auch wieder beim Thema Wirklichkeit und Traum und Wirklichkeit.
Ja.
Und dass diese Grenze im Spiel ja oft gebrochen wird. Und ich denke, dass ich mich so ein bisschen erinnert, wie meine Tochter mit Puppen gespielt hat und auch was ich so mal so in den Kursen höre, dass es auch, ja, sicher auch, also in den Kindern, je nachdem, wie sie leben, aber dass da irgendwie ein Drängen und eine Sehnsucht und ein Vorwärtsgehen in eine, ja, bessere, buntere, schönere, liebevollere Welt ist. Also das, klar, werden auch Dinge verarbeitet in Träumen, aber das im Puppenspiel aus dem Alltag, das können auch schwierige Sachen sein, da kann ich mich auch an so ein paar Situationen erinnern, aber es ist auch oft pompös.
Ja, ja. Ja,
es ist auch oft dramatisch, also ausschweifend, wunderschön, magisch.
Ja,
so, ne?
Ja.
Also da steckt ja eine Kraft drin, da können wir ja als Erwachsene oft nur daneben stehen und staunen über die Fantasie.
Ja, ja? Ja, ja.
Und darüber staunen, wie viel bei uns selber vielleicht noch davon übrig geblieben ist oder auch nicht. So, ne? Und ich glaube auch, dass so Puppenspiel, da geht es auch um, ja, alles ist möglich. Das finde ich so schön beim Puppenspiel.
Ja.
Und das hat auch was Traumhaftes, weil in unseren Träumen ist auch alles möglich.
Absolut.
So, ne?
Da erinnere ich mich, ich habe mit meiner Schwester, meiner Freundin früher, wir haben uns aus Papier Puppen gemacht und dazu ganze Schlösser gebaut. Also ne, das war auch dieses, wo du so vom Pompösen sprichst, haben wir das, so die Idee in Schlössern zu leben oder sowas, das haben wir aus Papier mit Puppen nachgestaltet.
Ja, wie den Traum auch so materialisiert, ne?
Ja,
so in die, irgendwie greifbar gemacht, ins Leben geholt und im Moment des Spielens diesen Traum auch gelebt.
Ja,
natürlich gibt es dann auch eine Grenze, du gehst aus dem Spiel wieder raus und lebst dann nicht im Schloss,
sondern
in deiner Drei-Zimmer-Wohnung, also wie jetzt bei mir. Dann kam mir noch die Idee, sich wegträumen. Das ist vielleicht auch ein bisschen damit verbunden, wenn Kinder haben es nicht immer einfach oder kein Kind hat es immer einfach, sagen wir es mal so. Und jedes Kind erlebt Herausforderungen und schwierige Zeiten und dass da sich, also hoffentlich, das Spiel mit den Puppen oder auch mit anderen Spielzeugen, aber wir sind jetzt bei den Puppen, auch etwas ist, was einen mal aus der Situation für eine Zeit raustragen kann.
Absolut,
so, ne?
Absolut.
Und das ist dann auch, ja, ich habe dann auch so an Puppen bei Erwachsenen gedacht, da kommen wir jetzt auch gleich als Nächstes zu, dass wenn dann Erwachsene mit Puppen, ich sag mal, spielen oder einfach Puppen haben bei sich auf dem Sofa, im Bett, dass es sicher auch um den Traum von der heilen Kindheit geht. Also da nochmal was nachzuholen oder eine Lücke zu schließen oder so.
Ja. Wo du gerade heil gesagt hast, da habe ich gerade vor kurzem diese wunderbare Definition von Heilung oder Heilsein gehört, die möchte ich kurz teilen. Und zwar, beim Heilen geht es nicht unbedingt darum, dass alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es geht auch darum, mit den Situationen und mit den Mustern, mit denen wir zu tun haben, einfach immer besser umgehen zu lernen. Ist es. Genau, ne? So ist es. Also so könnte man dann auch dieses sich mit Puppen umgeben sehen. Die helfen uns, mit dem, was ist, immer besser umzugehen.
Ja, komme ich auch gleich nochmal zu.
Warte, ganz kurzer Einschieb noch. Wenn jetzt eure Kinder nicht mit Puppen spielen, nicht verzweifeln. Nein, die können genauso mit Holzstöcken oder Matchbox-Autos trollen.
Die Fantasie hat kennt keine Grenzen. Dann ist mir aufgefallen, auch zum Thema Puppen machen und träumen. Dann habe ich so an meine Kurse gedacht. Und dann fiel mir so ein, wenn Menschen, das sind ja meist Frauen, vom Puppenmachen sprechen, dann ist häufig die Rede davon, dass es ihr Traum ist, Puppen zu machen. Ja. Und dass sie eine tiefe Sehnsucht danach haben, diese kleinen Wesen zu erschaffen. Und ich habe auch schon häufig erlebt, dass sie diesen Traum schon viele Jahre haben, bis sie tatsächlich damit anfangen und dann zum Beispiel zu uns in den Kurs kommen. Also da war letztes Jahr eine Frau bei mir, die hat mir erzählt, die kennt mich seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren verfolgt sie meine Arbeit und dann kam sie in den Kurs.
Wow.
Und ich höre dann häufig so, im Nachgang nochmal mit dem Kurs, bei dir habe ich mir einen Traum erfüllt. Oder es war ein traumhaftes Wochenende. Und kennst du das auch? Also, klingelt da was?
Lustig,
oder?
Dass du das sagst. Ich habe gerade gestern eine Mail gekriegt von einer Frau, die bei mir in Österreich im Kurs war. Wunderschön schrieb sie, wie sie, ich glaube, sie war Schneiderin vom Beruf, wie sie mit dem Puppenmachen sich so einen Traum verwirklicht hat. Und jetzt alles, was sie an handwerklichen Fähigkeiten hat, alles dahin mit hineinbringen kann. Und wie sie dann auch, wenn sie diese Kurse an einem Basar anbietet, was in den Gesichtern der Menschen los ist, wenn sie diese Puppen sehen, wie die aufgehen. Und sie hat auch gesagt, ein Traum ist in Erfüllung gegangen.
Ja.
Das war so schön. Und, darf ich nicht vergessen, sie möchte nämlich, muss ich dich an dich weiterleiten, Schnitt für kleinere Puppen. Das war ihr dann auch noch ganz wichtig.
Okay. Naja, das scheint der Traum, ne, wenn sie auf dieses Vokabular dann so stark zurückgreifen, um eine besonders schöne Erfahrung zu rekapitulieren, irgendwie ein Ausdruck dafür zu sein, dass sich da etwas, eine ganz tiefe Sehnsucht erfüllt hat.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und es ist natürlich auch ein großes Lob und ein Ausdruck von, das war mir heilig, das war mir was ganz Besonderes. Und es ist ja auch ein Riesenkompliment für unsere Arbeit und auch an die Puppen natürlich und die Kraft des Puppenmachens. So. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Kurve bekomme, aber mir ist noch ein Gedanke gekommen, den ich noch ein bisschen ausführen will. Ich habe jetzt nochmal so drüber nachgedacht, worum es mir eigentlich beim Puppenmachen geht. Könnte dich das jetzt auch fragen, aber ich weiß, dass du das Thema, glaube ich, gar nicht so hast, so stark wie ich. Also es ist natürlich eine Sache von, es geht darum, Schönheit und Freude in die Welt zu bringen. Ich glaube, das geht allen so, ne? Dass es um Freundlichkeit geht, ne? Diese Freundlichkeit dieser Puppenwesen, dass das irgendwie was ist, womit wir die Welt auch heilen wollen, wo wir vielleicht ein Stück mehr Liebe mit den Puppen in die Welt bringen wollen. Um Weichheit, ne? Das sind Stoffpuppen, die sind weich. Das ist ja auch, wenn man so einen Gegenstand herstellt und den dann den Kindern in die Arme legt, ist auch das Ausdruck eines Traums von Weichheit, von Liebevollsein und so weiter. Ich bin dann aber auch noch auf das Thema Bindungstrauma gekommen und du hast es auch angesprochen, vorhin schon so halb angesprochen. Dass ich glaube, also es ist ein Thema, das ich persönlich habe, was ich aber auch beobachte bei meinen Kursteilnehmern. Also ich würde jetzt, ohne jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, würde ich sagen, bei mir persönlich drückt sich im Puppenmachen auch eine Sehnsucht nach Verbundenheit aus. Und dass ich versuche, mir mit den Puppen meinen Traum von guten, tragfähigen Beziehungen zu erfüllen. Und zwar nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Menschen. Also das lasse ich mal so stehen. Und mein Eindruck ist, dass das Bindungstrauma aus der Kindheit und der Wunsch nach Verbundenheit bei vielen Frauen eine Rolle spielen, die sich zum Puppenmachen hingezogen fühlen. Das merke ich einfach so in Gesprächen, in den Kursen oder wenn ich ja, eine E-Mail bekomme, wo das irgendwie thematisiert wird, so was ist meine Vergangenheit, wie habe ich meine Kindheit erlebt und welcher Bedarf, ne, was habe ich jetzt im Hier und Jetzt nochmal für einen Bedarf mit den Puppen. Und ich würde gern, ja, ich habe dazu jetzt einfach noch mal was vorbereitet, weil vielleicht ist was dabei, was Anklang findet. Und zum Thema Bindungstrauma sagt die Traumatherapeutin Verena König, also erstmal um zu definieren, was das eigentlich ist: Bindungstraumatisierungen entstehen, wenn in der verletzlichen Lebensphase unserer Kindheit Traumatisierungen geschehen, die unmittelbar die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson betreffen und eindeutig zur Folge haben, dass sich daraus eine nachhaltige Beeinträchtigung der Bindungsfähigkeit ergibt. Sie sagt in ihren Büchern, dass wir in einer Gesellschaft der Bindungsunfähigkeit leben, dass das ein Thema ist, dass es im Grunde fast wie eine Bindungskrise in unserer Gesellschaft gibt. Ich würde das bestätigen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ne, und es geht gar nicht so sehr darum, um Schockerlebnisse, die mischen sich natürlich, ne, das erleben Menschen auch. Beim Bindungstrauma geht es um anderes. Da geht es mehr darum, ja, Menschen, die als Kind in überforderndem Maße dazu gezwungen waren, allein zurechtzukommen. Ich glaube, das betrifft viele Menschen. Und die in Folge keine eigene Autonomie entwickeln konnten. Und daraus entstehen dann eben die sogenannten Bindungsstörungen, die die meisten mehr oder weniger vielleicht auch kennen. Nicht alle, aber ich glaube viele Menschen. Und unter Bindungsstörung versteht man eben Schwierigkeiten in der Beziehung zu anderen Menschen, Verlustängste, Selbstaufgabe und eben immer die Frage, wie muss ich sein, damit du mich liebst? Und ich glaube, damit können, glaube ich, viele was anfangen. Also, dass sie da im Leben eben ganz stark von gelenkt werden von dieser Frage. So, ne? Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man es heilen? Und Bindungstrauma kann man nur durch Bindung, also positive Bindungserfahrungen, heilen. Und soll jetzt so langsam die Überleitung zu den Puppen werden. Man braucht dafür ein Gegenüber, das in der Lage ist, mit mir in Beziehung zu gehen. Und das ist natürlich in erster Linie, wenn das Bindungstrauma schwerwiegend ist, also es dich wirklich in deinem Alltag stark beeinflusst, ist es die psychotherapeutische Beziehung und dann am besten mit einer Therapeutin, die bindungsorientiert arbeitet. Und in solchen sicheren Beziehungen können die durch das Bindungstrauma hervorgerufenen Mechanismen und ungesunden Verhaltensweisen sichtbar und benannt und dann in der Folge bearbeitet und verändert werden. Also das ist so der sag mal, psychotherapeutische Prozess, mit dem man das Bindungstrauma heilen würde. So, dass manche Menschen gehen in so einen Prozess, andere nicht. So. Und da kommen meiner Meinung nach dann irgendwann auch die Puppen ins Spiel, ob bewusst oder unbewusst. Denn meine These, oder vielleicht ist These auch schon so hochgegriffen, also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass Puppen mit ihrer Menschenähnlichkeit ein gutes Übungsfeld für die Entwicklung von Beziehungsfähigkeit eröffnen. Also Puppen sind ja wie Menschen und doch keine echten Menschen. Und es könnte ja sein, dass wir mit den Puppen ausprobieren und lernen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und also der Erfahrung mit anderen Menschen macht, auch wenn es erstmal nur Puppen sind. Vielleicht kann über die Puppen der Glaube an das Gute im Menschen und an das Liebevolle zwischen Menschen nachgenährt werden. Das habe ich definitiv gemacht mit den Puppen, sehe ich auch bei Kindern. Und vielleicht können Puppen das Vertrauen in den eigenen unversehrten Kern und damit auch das Selbstbewusstsein stärken. Wer weiß. Alles Thesen. Und vielleicht kann das helfen, Sicherheit im Umgang mit anderen Menschen aufzubauen. Denn nur wenn wir uns sicher fühlen, können wir auch in gesunde Beziehungen gehen. Und dann kann auch das Gefühl von Verbundenheit entstehen, nachdem wir uns alle sehen. Und da fiel mir nochmal der Begriff des Übergangsobjektes ein.
Ja, ja.
Und das wäre jetzt so eine ganz steile These zu sagen, vielleicht können Puppen auch so eine Art Übergangsobjekte für erwachsene Menschen sein, um ein bisschen mit den Puppen das zu üben, was man dann vielleicht so langsam auch mit echten Menschen vollbringen kann, nämlich wirklich eine gesunde, eine gute, tragfähige Beziehung. Das ist jetzt nichts, was ich, wie soll ich sagen, schon mal irgendwo gelesen habe, aber ich frag mich, was steckt dahinter? Warum fühlen sich so viele Frauen vor allen Dingen zu diesen Puppen so hingezogen? Und nicht nur zu dem Objektpuppe im Sinne von, ich habe die dann, die sitzt dann bei mir, sondern auch zum Machen dieser Puppen. Ne? Auch da entsteht ja schon Beziehung. Da wird ja schon Beziehung eingeübt eigentlich.
Weißt du, welcher Gedanke mir gerade noch kommt? Erstmal finde ich die super, diese Thesen.
Wir werden da dranbleiben.
Und da kam mir jetzt noch der Gedanke, bei diesen Bindungsstörungen ist ja auch immer eben die Bindung zu sich selbst, also das Vertrauen zu sich selbst, die Liebe zu sich selbst gestört, ne? Und deswegen diese Bestätigung von außen. Und die Puppe hat natürlich auch die wunderbare Fähigkeit, als Spiegel zu mir selbst zu dienen und mich mit mir selbst in Verbindung zu bringen, ne? Und mich mit mir selbst quasi die Liebe zu mir selbst mit der Puppe zu üben.
Genau, du hast ein Wesen, vielleicht selber erschaffen oder jemand hat es für dich erschafft und du begegnest ihm ja in der Regel mit Liebe. Ne? Ja. Das meinst du vielleicht, ne? Dass diese Liebesfähigkeit da irgendwie angeregt wird und ich wieder zu dir zurückkommt und vielleicht auf deine eigene, auf die Selbstliebe wirkt.
Und wie du gesagt hast, ich habe es erschaffen. Also ich habe mir selbst die Kraft gegeben, mich zu lieben. Und weil ich erschaffen habe und mit mir in Verbindung zu treten. Und erst wenn ich wirklich mit mir in Verbindung und in Liebe bin, kann ich das ja nach außen geben und nach außen gehen.
Ja, das ist auch nochmal ein sehr schöner Aspekt. Sehr schöner Aspekt. Und genau, das wäre jetzt noch das Zweite, da sitzt man so diese, ne, das wäre jetzt sozusagen der Traum von der Verbundenheit, ne, der irgendwie durch das Bindungstrauma vielleicht ganz stark angeknackst ist, beziehungsweise dadurch entsteht vielleicht der Wunsch nach einer stärkeren Verbundenheit. Was du sagst, ich hatte noch das Thema Selbstwirksamkeit als Traum, der so mit dem Puppenmachen verbunden ist. Denn ich denke, dass neben der Sehnsucht nach Verbundenheit beim Puppenmachen eben auch der Wunsch nach Selbstwirksamkeit eine große Rolle spielt. Absolut, vielleicht genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, ne? Dieses mit den Händen etwas erschaffen, vielleicht auch sich selber dann neu zu erschaffen, weiß ich nicht. Also Handarbeit ist ja eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst zu spüren, die eigene Lebendigkeit zu spüren und sich dann eben als selbstwirksam auch zu erleben und als stärker zu erleben und als erschaffende Kraft im eigenen Leben. Also Gestaltung ist immer auch Selbstgestaltung. Und gerade mit den Puppen haben wir die Möglichkeit, uns in unserer eigenen Verletzlichkeit und Menschlichkeit zu erfahren, weiterzuentwickeln und zu stärken. Und damit, das wäre jetzt so ein bisschen vielleicht auch eine Art Abschlusswort, auch ja zu mehr Liebe, Menschlichkeit und Verbundenheit auf der Welt beizutragen. Ja,
das ist zu schön.
Es ist noch nicht der Abschluss. Ich will noch mal eine größere Abschlussrunde drehen. Aber genau, das waren jetzt ein bisschen uns ja schon halbwegs sortierte Gedanken, aber ein Gedankenfaden, der mich irgendwie nicht so richtig loslässt. Es beschäftigt mich irgendwie. Was ist der tiefere Sinn? Vielleicht gibt es aber auch gar keinen tieferen Sinn oder vielleicht ist diese analytische Herangehensweise auch die falsche. Und es ist mehr.
Ne, aber ich glaube,
man kann nicht alles verstehen.
Aber es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass dieses analytische Herangehen und gleichzeitig ist aber ja auch dieses gefühlsmäßige Erleben beim Puppen
kreieren. Ja, es ist beides. Kreieren, ne? Es ist auf jeden Fall beides. Ja, kommen wir zum Abschluss. Vielleicht passen noch mal so ein paar Sachen zusammen. Unsere Träume, sei es im Schlaf oder wach, verraten uns unsere Sehnsüchte und Wünsche. Und sich mit ihnen zu beschäftigen, kann ein Schlüssel zu einem tieferen Verständnis von uns selbst sein und zu Heilung und Entwicklung beitragen. Und da hatten wir die Idee mit dem Traumtagebuch, dass man das führt, um ja, sich einfach mit den Träumen noch mal so ein bisschen intensiver zu verbinden. Und dann vielleicht, was jetzt noch zu dem Letzten passt, was ich jetzt gesagt habe, Menschen sind soziale Wesen und als solche sehen sie sich nach Verbundenheit und Selbstwirksamkeit. Und insofern träumen wir Menschen eigentlich alle den gleichen Traum. Und da habe ich von der Autorin Jagoda Marinic ein schönes Zitat gefunden. Sie hat gesagt, indem wir es träumen, wird es die Gegenwart. Und das knüpft auch am Schamanismus an, absolut, natürlich. Ne? Also ich glaube, es ist gut, sich immer wieder klarzumachen. Und es zog sich jetzt auch wie ein roter Faden hier durch die Folge, dass wir es sind, die gestalten. Also dass wir, ja, das ist... Es ist nicht irgendjemand, sondern wir gestalten unser eigenes Leben und zwar von innen nach außen. Und Träume sind dabei unsere Superkraft. Denn so Träume mögen vielleicht nicht oder noch nicht wahr sein, aber sie sind eben wahrhaftig und das macht sie so kraftvoll. Und was ich jetzt noch abschließend ganz wichtig finde, ist, dass wir, also ich finde es wichtig, dass wir uns nicht aus der Welt herausträumen, sondern dass wir uns in die Welt hineinträumen, also präsent sind und in Verbindung gehen. Und ich finde, wir haben sogar die Pflicht, uns zu erheben und zu träumen, unsere Fantasie und Gaben zu nutzen, um eine bessere Welt zu gestalten. Und Gegenwart zu gestalten ist eben ein aktiver, kreativer Prozess, an dem wir alle mitwirken können. Und auch etwas so scheinbar Banales wie Puppen machen kann eben einen wichtigen Beitrag zu einem guten Miteinander leisten. Denn Puppen machen uns weicher, menschlicher und verbundener.
Das hast du sehr gut gesagt.
Ja, habe ich auch lange dran
gefeiert. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Sehr schön.
Ja,
sehr schön.
Das war mal so ein kleiner, ja, eine Möglichkeit, über das Puppen und über das Träumen und Puppen machen zu sprechen. Sehr das schön. Ist natürlich ja. ein weites Feld und ich finde, wir haben da ganz schöne Sachen rausgearbeitet. Und
selbst wenn man jetzt ein ganz nüchterner Mensch sein sollte, ist es ja einfach, sich mit den Träumen zu beschäftigen, bringt so viel mehr Abenteuer ins Leben.
Ja.
Also wenn ihr ein langweiliges Alltagsleben habt, was wir alle haben.
Ja, was wir auch alle mal haben.
Zwischenzeitlich. Ja. Beschäftigt euch mit euren Träumen.
Ja, die Träume, die nehmen einen schon. Ja, das ist auch irgendwie eine Reise. Ne? Das ist irgendwie eine Reise aus dem Alltag.
Das heißt nicht umsonst meine Traumreise.
Ja, das heißt nicht umsonst so. Genau, und zu der Reise laden wir euch ein und wünschen euch ganz viel Entdeckungsfreude
genau.
dabei. Ich finde es fast ein bisschen schmählich, jetzt hier unseren Werbeblock einzuhalten.
Das ist auch, es kommt der Werbetraum.
Es kommt der Werbetraumblock. Ja, wenn ihr den Traum vom Puppen machen träumen wollt mit uns zusammen, dann laden wir euch natürlich herzlich ein. Ich gebe dieses Jahr wieder Kurse. Ganz konkret jetzt am 1. März mein Puppenkopf mit Hals-Workshop und am 15. März meinen Strickpüppchenkurs. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr dabei seid, und alle Informationen findet ihr auf meiner Website, die ich in den Shownotes verlinke. Dann haben wir unsere Landpartie im Mai.
Auch ein Traum.
Auch ein absoluter Traum. Ein ausgebuchter Traum.
Ein ausgebuchter Traum, aber es gibt die Warteliste.
Genau, es gibt die Warteliste. Also schreibt mir einfach, wir schauen dann, ob der Traum dieses Jahr oder nächstes Jahr wahr wird.
Genau.
Und hast du noch Traumangebote?
Ja, ich habe die GEA-Kurse, das findet ihr alles auch auf meiner Internetseite.
Ja, und erst ab Sommer, ne?
Erst ab Sommer, genau. Ja. Wie gesagt, ich mache ganz wenig Kurse nur, aber es gibt einen sehr wichtigen Kurs, der mir am Herzen liegt. Das ist Anfang Mai auf der Insel Brač in Kroatien. Und da wollen wir eben mal ganz anders, hatte ich schon gesagt, ganz anders ans Puppenmachen herangehen und vielleicht eine ganz andere Traumpuppe, eine schamanische Traumpuppe schöpfen.
So gut.
Und da würde ich mich sehr freuen. Bin sehr gespannt, wer da kommt von euch. Genau, das ist eben einmal so eine ganz andere Herangehensweise. Gibt es eben auch Yoga, Meditation, Puppen. Findet ihr alles auf meiner Seite.
Vielleicht auch Traumarbeit.
Vielleicht auch Traumarbeit.
In dem Setting wäre es ja auch sehr interessant, ne? Wenn ihr so eine Woche zusammen seid, da vielleicht auch mit den Träumen zu arbeiten, was da sich nachts noch zeigt, begleitend.
Und sonst für schamanische Behandlungen kann man bei mir auch immer buchen. Und was ich noch euch ans Herz legen möchte, ist die Ahnenaufstellung, die ich mit einer anderen schamanischen Kollegin zusammen mache. Das wird wahrscheinlich immer einmal im Monat stattfinden.
Und in Berlin muss man
auch
sagen.
In Berlin und in Präsenz, das geht nicht über online. Also so, wie ich das mache, wie wir das machen. Ja, das wäre mein Werbeblock.
Gut. Wir haben lange gesprochen. Es war auch wirklich ein vielschichtiges Thema. Ich habe sogar eins noch ausgeklammert, was ich vorbereitet habe. Also vielleicht greifen wir den Faden.
Genau, ich finde, darüber müssen wir nochmal sprechen.
Vielleicht greifen wir den Faden nochmal auf. Und jetzt entlassen wir euch in eure eigene Traumwelt. Vielleicht schlaft ihr heute besonders wohlig und lauscht mal nach innen. Und da wünschen wir ganz viel Freude dabei, bis wir uns dann im April wieder hören.
Genau.
Und bis dahin ganz liebe Grüße aus Berlin von eurer Maria.
Und von eurer Laura, die jetzt probiert, einmal in ihrem Leben von einer Puppe zu träumen. Macht's gut. Tschüss.